Happy Shooting, Folge 693. Mehr Jungmann mit Schwanzflosse. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo und enjoykamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Tja, letzte Folge in diesem Jahr. Was
genau,
für ein Jahr.
Wir sagen tschüss und macht's gut. Aber jetzt erstmal haben wir noch eine Sendung.
Ja. Nochmal tief durchatmen und dann verabschieden wir das Jahr.
Schnee ist ja auch nur Fake hier.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Fake Schnee auf Happy Shooting. Ich mach den mal wieder aus. War ja nur so ein bisschen Stimmung.
Den hört man im Audio sowieso nicht.
Stimmt. Oh, ich habe den Live-Push noch. Ich bin alt. Push auf dem Audio-Stream. Was kann ich, wie viel den Audio-Stream hören? Egal. Wir sind wieder da. Ich muss sagen, ich bin im Moment dann doch eher ein bisschen durcheinander, aber dazu kommen wir gleich. kurz zur Sendung. Ja, ihr werdet mich heute in einem sehr seltsamen Zustand erleben. Kommen wir kurz dazu, was heute so geht. Wir haben noch einen Nachtrag zum Salzprint, zur EM 1 Mark II, dann Capture One V21. Der Dreiteiler kommt zum Ende, was die Z7 II angeht. Ansonsten noch so ein paar kurze Notizen, einen kleinen Rückblick. Und wir haben eine Verlosung. Nee, das ist keine Verlosung, das ist eine Versteigerung. Genau, eine Versteigerung haben wir am Ende noch für einen sehr guten Zweck. Und dann ist aber auch schon gut. Ich bin so ein bisschen, ich bin gerade, wie sagt man das? Ich bin eigentlich die letzten drei Tage quasi absorbiert worden. Das ist ja wieder die Zeit des Jahres zwischen Weihnachten und Neujahr, wo Moni und ich so traditionell uns auf den Chaos Communication Kongress begeben. Der ist dieses Jahr auch, aber halt nicht physisch, nicht vor Ort. Ne? Geht halt nicht. Das heißt, nichts da Kongresszentrum Leipzig und vier Tage irgendwie Nerdparty, sondern man macht das Ganze remote. Und ich wollte schon immer mal da tatsächlich aktiv tatsächlich teilnehmen, also mitmachen als Freiwilliger. Und da gibt es dieses Herald-Team. Das sind diejenigen, die dort die ganzen Talks ansagen. Also wir reden davon 10.000 plus Menschen und ganz vielen Talks in, was weiß ich, fünf verschiedenen Sälen und so weiter. Und da kommen dann halt auch wirklich hochkarätige Sprecherinnen und Sprecher. Und das muss halt jemand moderieren, ansagen, gucken, dass die Bühne funktioniert, hinterher FAQ mit dem Publikum managen. Und ich fand das immer geil. Ich wollte es immer machen. Aber das war halt so ein in sich geschlossenes Team. Also da kommt man nicht so einfach rein. Und dieses Jahr auf Remote kam dann irgendwann so dieses, du Chris, dieses Jahr wär mal Hilfe angesagt. Diesmal könnten wir dich bauen. Und so, hey, okay, mache ich. Und dann dachte ich sag halt so ein paar Talks an. Das ist an sich schon irgendwie, das muss gut vorbereitet sein. Weißt du, so alleine in der Kamera sprechen, ich meine, wir können das jetzt, aber du sprichst dann quasi ja gegen eine Wand. Du hast kein Publikum
schon
und das
irgendwie
ist gar nicht so leicht.
In so ein schwarzes Loch rein halt.
Du musst zwar auch kein Crowdmanagement machen, aber du hast halt irgendwie, das muss man halt üben, aber okay, das geht einigermaßen. Aber jetzt haben sie sich dieses Jahr noch was anderes ausgedacht, und zwar die Heralde, also die Heralds, die sogenannten, die haben dieses Jahr auch noch ein News-Team gegründet. Mhm. Weil du hast diese Streams, die da laufen, also wir reden hier von knapp 20 oder vielleicht sogar mehr Bühnen, virtuellen Bühnen mit Streams. Mhm. Und für die zwei Hauptstreams, also die großen Hauptstreams, gibt es halt die News-Show. Das heißt, dass zwischen den Talks immer so 5 Minuten, 4, 5, 8 Minuten lange News-Segmente kommen. Da wird dann mal geguckt, was läuft denn so, wo ist es interessant, was passiert in der 2D-Welt. Es gibt nämlich eine 2D-Welt, da sage ich auch noch kurz was dazu. Also es ist auf jeden Fall so eine, aber die muss man halt produzieren, ne? So ein 5-minütiges Segment musst du erstmal A mit Content füllen. Und B, es muss aufgenommen, geschnitten, poliert werden und so weiter. Das, was wir hier machen, das ist ja so dermaßen hochoptimiert, dass es quasi auf Knopfdruck hinten irgendwie rausfällt. Aber mach das mal mit, mit 10 Leuten, die sowas noch nie gemacht haben. Und das.
Ja.
Das ist, da ist jetzt also ein Team, was die Aufnahmen macht und schneidet, aber die Leute sind auch keine gelernten Redakteurinnen oder so. Und also das ist alles, oder auch vor der Kamera nicht so sattelfest. Das ist alles extrem, ja, man lernt verdammt schnell sehr viel dazu. Sagen wir mal so. Und jetzt ist gerade heute Tag 3. Der geht noch bis offiziell, also die Streams gehen noch bis 10 heute Abend. Muss dann nachher auch gleich wieder hin. Und morgen ist der letzte Tag, Tag 4, der dann abends vorbei ist. Und
cool.
Ich bin halt jetzt einer von denen, die auch selber produzieren, weil ich halt weiß, wie es geht. Und das heißt, ich habe jetzt jeden Tag so 4-5 Stunden Produktionsarbeit mit Remote-Video-Interviews machen. Also das, was wir hier tun, aber halt mit Leuten, die jetzt nicht vor einem geilen Mikro sitzen mit In-Ears, sondern die irgendwie halt ein Laptop-Mikro haben und keinen Kopfhörer oder so. Das wird, also ist alles wirklich.
Ja, und vielleicht noch nicht die Routine halt dann auf den Punkt
natürlich
zu sprechen.
Nicht, natürlich nicht.
Sich nicht in 1000 Earths zu verlieren und so. Das ist schon aufwendig.
Und es ist auch ganz klassisch Kongress. Was im Live-Kongress passiert, ist es jedes Jahr. Da wird vorbereitet, aber dann werden ganz viele Sachen erst während des Kongresses natürlich fertig integriert oder aufgebohrt oder tatsächlich erst fertig. Das heißt, so Tag 1, das ist was Neues, also Tag 1 eines neuen Kongresses, da funktionieren noch einige Sachen eher ruckelig, hat man da auch gesehen. Tag 2 sind dann die Strukturen schon deutlich besser. Jetzt Tag 3, wir haben Routine. Wir machen am Tag 6 News-Sendungen.
Das ist cool.
Das ist also schon richtig Aufwand.
Ah, das ist echt Aufwand.
Und morgen Tag 4 können wir das. Und wenn wir den Kongress nochmal in dieser virtuellen Form machen, dann ist das quasi schon eingespielt.
Das ist eigentlich schade, ne? In dem Moment, wo man ein eingespieltes Team hat und das alles flutscht, ist vorbei, ne?
Ja, aber das ist typisch für den Kongress. Das ist sehr typisch, ja. Weil natürlich die Leute dann auch wirklich Zeit haben, 24/7 dann vier Tage, mit Tag 0 5 Tage dann zusammen zu arbeiten.
Das Tolle ist halt, dass bei so einer Aktion ja jeder der Beteiligten was dabei lernt. Also es bringt ja jeden weiter an dieser Stelle. Und das ist halt
das Geile. Das ist so wie da, wo du dein Vlog gemacht hast, dein YouTube-Zeug. Da hast du ja auch brutal schnell gelernt, wie das geht mit Editieren und so weiter. Ich bin jetzt auch, ich habe jetzt durch diesen Druck, du hast eine halbe Stunde, dann muss das fertig sein, rausgerendert sein, der Ton muss stimmen, es muss hochgeladen sein, da müssen die und die benachrichtigt sein, dass die Sendung da ist, das ist Slot 2.5 und bla und überhaupt. Und dann berichtest du halt auch vom Kongress und der Kongress findet natürlich in den Streams statt, aber da gibt's auch diese Assemblies, das sind dann Gruppierungen von irgendwelchen, die sich um irgendein Thema drum interessieren und diese Assemblies finden diesmal in der sogenannten 2D-Welt statt. Und das ist ein wie ein zweidimensionales Pixel-Computerspiel aus den 90ern. Das heißt, du hast eine Figur, so einen kleinen Avatar, den du dir konfigurieren kannst und dann rennst du in dieser Welt rum und diese Welt bildet diesen Kongress ab. Soweit, so gut. Ja, dann findest du dort deine Assemblies und so weiter. Jetzt reden wir da aber von einer brutal interessanten Integration, die am ersten Tag auch noch nicht so funktioniert hat, aber mittlerweile ganz gut ist, weil das Ganze integriert mit Jitsi.
Jitsi, also der Video
Open Source Zoom quasi. Und zwar so, dass wenn du da rumrennst, und dann hast du so eine Art Proximity-Funktion, wenn du in die Nähe von anderen kommst, da siehst du so einen Kreis um dich rum und dann weißt du, jetzt bin ich in deren Kreis oder die in meinem. Wenn du vorher deine Kamera, das kannst du abschalten, aber wenn du die Kamera und Mikro anhast, dann poppt einfach das Fenster von den anderen bei dir auf und du bei denen.
Also du hast quasi die virtuelle Nachbildung des Zufallstreffens auf dem Flur, vor der Kaffeemaschine etc. Das ist ja das, was vielen Firmen gerade fehlt, das merke ich auch.
Yep.
Ich habe brutal viel Mobile Office jetzt, also sprich ein Homeoffice. Und diese spontanen Gespräche, die eben beim Getränkeholen passieren oder beim Treffen an der Treppe, wo aus dem kurzen Gespräch plötzlich ein 10-Minüter mit tollen Ideen wird, die fehlen halt schon. Ne? Und das ist natürlich dann toll nachgebildet an der Stelle. Ist eine schöne Idee.
Es ist unglaublich und dann haben sie, also wir reden jetzt nicht von irgendwie einer Map, die dann da, sondern das sind dann viele Instanzen, die verbunden sind, wir reden von über 1000 Maps, auf denen das stattfindet, mit Kreuz- und Querverbindungen und allen möglichen. Es ist faszinierend, es macht total Spaß und da wird natürlich dann auch berichtet von dort und ja, ist immer ein bisschen heiße Nadel, aber was hinten rauskommt, es ist ein Lerneffekt, wie ich ihn sonst im ganzen Jahr nicht habe und dieses Jahr ganz besonders, weil ich eben auch noch mehrere Sendungen am Tag produziere oder Interviews aufnehme oder was weiß ich.
Super.
So, und deshalb bin ich gerade so quasi mit dem Kopf eigentlich ganz so anders und muss dann nachher auch wieder hin, aber wir machen trotzdem eine Sendung, weil es ist ja bald Silvester.
Es und wenn diese Silvester. Sendung
rauskommt, ist das
ich
Jahr
quasi jetzt schon rum. Leider nicht auf die Uhr geguckt, um irgendwie anzusagen, wenn ihr das jetzt um so viel Uhr abspielt, dann könnt ihr mit uns zusammen anstoßen. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Ist so. Aber wir nehmen das ja auch schon am Dienstag auf.
Eben, das ist alles viel zu umständlich.
Wie kann man denn hier mitmachen? Du machst jetzt ganz viele Sachen. Wie können die Leute denn hier so mitmachen?
Genau, ich mache jetzt mal ganz kurz hier unsere Tafel rein. HS Slack und zwar der Kanal dienstags 18 Uhr, wie immer. Da könnt ihr live mitmachen und wir freuen uns, wenn ihr hier ein bisschen mit tipselt und uns interessante Sachen reinwerft von der Seite, bei mir von der linken Seite. Wenn ihr Fragen habt, die immer im Slack in den Kanal HS-Fragen werfen oder auf Twitter mit dem Hashtag HS-Frage. Außerdem freuen wir uns über Audio- und Videokommentare, die könnt ihr uns irgendwie schicken. info@happyshooting.de ist eine Möglichkeit. Wir kriegen sie auch manchmal per DM auf dem Slack und sonst wo. Also alles gut. Das hier ist ein Video, aber auch ein Podcast, aber auch ein Video und zwar auf happyshooting.de/video. Ja, und dann kommen wir gleich zum Danke. Weil es ist ja schön, wenn hier gespendet wird. Ich habe die falschen Namen drin. Ich wusste, dass ich irgendwas wollte ich noch machen.
Moment, was wird es ja immer.
Ja, das machen wir jetzt hier live. Das war der Marcel, der Sascha und der Marco, die hier noch was in den Hut geworfen haben. Ich hab die Tage von Tim Pritlove, auch ein bekannter Podcaster hier in Deutschland, habe ich auf Twitter den folgenden Tweet gelesen. Nachrichten per SEPA-Kommentarfeld sind die neue SMS und vermutlich sogar billiger. Ja, also wir freuen uns immer über eure Mitteilungen, über die Dinger. Es ist natürlich blöd, wenn man einen Dauerauftrag hat, ne? dann ändert man den nicht ständig.
Das ist richtig.
Mitzuteilen.
Es freut uns aber trotzdem.
Aber wenn ihr große Einzelüberweisungen macht, dann ist natürlich ein Stück Text immer ganz schön. Bei kleinen auch, aber große sind besser. Der Marcel schreibt uns monatliche Spende. Vielen Dank für den tollen Podcast. Sascha schreibt lustiger Verwendungszweck für einen durch eine ordentliche Bank durchgeführten Dauerauftrag und Marco ein kleiner Beitrag zur wöchentlichen Fotoinspiration. Vielen herzlichen Dank.
Super, Dankeschön. Super. Der Sound kommt übrigens bei mir nicht an.
Ach, der kommt immer noch nicht an. Moment, das geht ja gar nicht. Der Sound kommt jetzt
bei mir. Jetzt.
Siehst du. Jetzt auch auf dem Podcast.
Prächtig.
Ja, es ist eine Freude und wir sind sehr, sehr dankbar dafür, dass ihr uns übers Jahr so unterstützt habt und
In diesem Zusammenhang ist eine Frage an uns herangereicht worden von Mario in diesem Fall, der fragt, hallo zusammen, sagt mal, kann man euch nicht auch einfach per PayPal unterstützen? Und da müssen wir sagen, nee, das geht direkt nicht.
Theoretisch geht's,
aber praktisch ist es halt aus Gründen der Übersicht und der einfachen Abrechnung mit der Steuer, weil das muss ja alles über einen Steuerberater laufen, da müssen die Summen gebildet werden. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn man jetzt PayPal aufmacht, dann haben wir LiberaPay, dann haben wir das Bankkonto und dann kommt der nächste noch mit irgendwas und dann wird es langsam ein bisschen schwierig, da so die Übersicht zu wahren. Und außerdem ist das Problem, dass bei all diesen anderen Angeboten im Web auch immer noch wieder zusätzliche Gebühren anfallen. Das ist zwar dann ganz toll, dass jeder einfach auf den Knopf drückt und einen Euro überweisen kann an dieser Stelle, aber dieser Euro kommt dann bei uns ja gar nicht an. Und das ist ein bisschen schade, also sowohl für euch, die ihr dann helfen wollt, als auch für uns, die dann ja auch diese Abzüge wieder mit der Steuer verrechnen müssen und so weiter. Es ist alles sehr kompliziert.
Also versteht das nicht falsch. Wir nehmen das Geld sehr gerne.
Ja.
Aber und wenn jetzt jemand sagt, ich will aber einen ordentlichen Betrag spenden, dann kriegen wir da sicher was hin. Aber
es geht sogar.
Ist vom, der Aufwand ist, aber du hast was gefunden.
Ich habe was gefunden. Pass auf, das Problem ist halt, wenn du an verschiedenen Stellen was hast, dann wird es unübersichtlich. Und wenn diese verschiedenen Stellen auch noch wieder unterschiedliche Gebühren nehmen, dann wird das mit der Steuerabrechnung einfach auch irgendwann wirklich undurchsichtig an dieser Stelle. Und das ist einfach doof, weil soll ja auch alles seine Richtigkeit haben. Aber wenn ihr jetzt bei PayPal seid und wollt unbedingt von eurem PayPal-Konto, weil da nun mal das Geld bei euch liegt, das kann ja auch sein, dass ihr von jemandem Geld bekommen habt, direkt auf PayPal, und jetzt wollt ihr das von da direkt weitergeben an uns, ohne jetzt irgendwelche Umwege zu gehen, das kann ich absolut gut verstehen, da hat PayPal tatsächlich einen Dienst für gekauft vor einiger Zeit, der heißt Xoom, X-O-O-M, xoom.com. Und da könnt ihr euch einfach mit eurem PayPal-Account einloggen, weil das gehört zu PayPal, das ist also ein Haus. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr da sagen, an die Freunde senden, ihr wählt das Land aus, beziehungsweise ich glaube, das wählt man schon aus, wenn man sich einloggt. Dann sagt ihr halt an Deutschland, gebt den Betrag ein, gebt die Bank beziehungsweise die IBAN-Nummer ein, die bei uns auf der Webseite steht. Und dann könnt ihr quasi von eurem PayPal-Guthaben direkt auf ein IBAN-Konto überweisen. Und was euch das an Gebühren kostet, das wird eingeblendet, das ist aber nicht so, dass ihr dann, wenn ihr 10 Euro überweisen wollt, dann mehr überweisen müsst, also dass es kostet, sondern es kommt einfach nur weniger an und das steht da eben dann schon dabei. Also es ist eigentlich übersichtlich und ziemlich einfach und ich denke, die einfachste Möglichkeit von PayPal auf ein Bankkonto zu überweisen.
Cool, wusste ich nicht, kannte ich nicht. Ja, sehr schön.
Nicht wahr?
Xoom.
Was nicht alles ja, geht.
Also ne? damit kann man von PayPal quasi nach
auf beliebige IBANs in der ganzen Welt.
Nach IBAN überweisen.
Also IBANs in Europa und andere Länder sind aber auch unterstützt, wenn euch das mal interessiert, sowas.
Genau, wir haben noch einen Nachtrag von Wolfgang und zwar zum Thema Salzprint. Hatte ich ja letztes Mal was davon erzählt und haben ein Video verlinkt in der 692 war es. Und ja, unser Wolfgang, unser Zyanotypie-Spezialist, man erinnert sich an den legendären Klostergeister-Workshop.
Richtig cool.
Schreibt zum Thema Salzprint Zyanotypie. Der Unterschied liegt in der Basis lichtempfindlicher Salze. Bei den Salzprints ist das Silber oder Platin und deswegen teuer und eher giftig. Und bei der Zyanotypie ist das Eisenammonium, also Eisen ist das in Form von Ammonium-Eisen-3-Citrat. Deswegen ist die Zyanotypie nicht nur für Kinder günstiger und ungefährlicher, nur so vom Klugscheißer.
Ja, Wolfgang.
Finde ich gut.
Gut. Weil ich hatte mich ja gefragt, warum das eine so schwarz-weiß ist und das andere eben blau-weiß. Aber dann ist das genau der Unterschied an der Stelle, der das andere auch etwas giftiger macht natürlich. Oder überhaupt erstmal giftig macht.
Dafür ist gut es zu halt wissen. Blau.
Ja, aber das, genauso liebe ich
Blau
das.
Leben.
Genauso liebe ich das, weil der Wolfgang kennt sich damit aus. Wir haben das gemacht im Workshop. Das hat riesen Spaß gemacht. Wie gesagt, das Bild steht da hinten immer noch. War super. Also danke für die Aufklärung.
Super.
Wir haben noch einen Nachtrag.
Dein Nachtrag. Olympus.
Ganz genau, da ging es nämlich um die Frage mit der EM1 Mark II, die per USB als Webcam benutzt wird und dass nicht permanent der Fokus nachgeführt wird, sondern man immer einen Knopf drücken muss. Du erinnerst dich, das hatten wir auch letzte Folge. Und da gibt es tatsächlich einen Nachtrag. Die Auflösung kam nämlich sowohl in den Kommentaren als auch im Slack. Matthias schreibt, kleiner Nachtrag zur Frage. Der Slack hat mir geholfen. Ich war einfach nur etwas doof. Ich hatte den Modus M und nicht den Filmmodus eingestellt. Jetzt geht es perfekt. Vielen Dank für die Hilfe. Das heißt, man kann ja das Live-Bild auch schon haben, wenn du im Fotomodus bist, eben für Repro-Geschichten. Und dann fokussiert er eben nur, wenn du das auch auslöst, also den Fokus-Button antippst. Aber wenn du auf den Videomodus umschaltest, dann hast du eben auch die kontinuierliche Nachführung an der Stelle. Tja, muss man wissen. Ist ja beim Fotografieren auch so, dass der kontinuierliche Autofokus nur auch kontinuierlich läuft, wenn man den Auslöser halb gedrückt hält. Und im Videomodus eben auch ohne, dass man irgendwas drückt. Super, haben wir das auch geklärt.
So, dann hatten wir letzte Woche auch noch den Capture One Version 21 Rant. Da hat uns jetzt der Marc dazu noch eine Audio-Message geschickt.
Ja, moin, ihr zwei. Hier ist Marc aus Berlin. Ich wollte noch mal was zu Phase One bzw. Capture One sagen. Es ist so, dass komischerweise bei der Abo-Version, zumindest bei der Pro-Version, immer eine Lizenz weniger war. Das heißt, wenn du gekauft hattest, du drei, in der Abo-Version zwei Lizenzen. Habe ich auch nie im Leben verstanden, das Thema. Dieser Upgrade-Prozess verstehe ich im Moment auch bei vielen nicht, die die Version kaufen und Probleme damit haben. Ich habe Capture One seit der Version 6. Und eigentlich habe ich immer nur ein Upgrade gekauft, habe meine Lizenznummer eingegeben, habe meine Daten eingegeben, also meine Zugangsdaten eingegeben und das war's. Also ich hatte da nie Probleme. Ich weiß nicht, was einige Leute da machen. Ich kenne auch einige Kunden, die immer wieder Probleme haben. Ich weiß nur nicht, was. Was mich im Moment an Capture One so ein bisschen nervt, das ist eigentlich das Thema Marketing, weil das können die gar nicht. Weil die kündigen immer irgendwas an, was so toll ist und so weiter und so fort. Ich meine, es ist eine tolle Software, aber bei einigen Sachen übertreiben sie im Prinzip, was das Thema Marketing angeht. Ja, ich finde diese Upgrades manchmal eher Updates. Komischerweise sind dann manchmal Features drin in Updates, die kostenlos sind. Also so ein Wirrwarr ist da bei den lustigen Ideen, was ich manchmal nicht ganz nachvollziehen kann. Aber ich finde die Software trotzdem gut. Und im Nachhinein, wenn man das Upgrade gemacht hat, finde ich immer irgendwelche Sachen, wo ich im Nachhinein sage, okay, ja, hat sich gelohnt. Also, 3, 2, 1, Happy Shooting, schöne Grüße aus Berlin und bleibt gesund bis nächstes Jahr oder so. Bis dann, tschüss.
Ja, tschüss, wir geben uns Mühe. Ja, also wie man sieht, einige haben Probleme beim Upgrade, andere ganz offensichtlich nicht. Ja, und das Thema Marketing ist durchwachsen. Da ist Capture One bzw. FaceOne aber auch nicht ganz alleine damit. Und ja, ich denke, die tanzen halt eben auf zwei Hochzeiten, weil sie zum einen die Einmalkaufversion haben, wo sie wahrscheinlich jährlich irgendwelche Updates mal bringen müssen, um wieder auch Geld zu verlangen für Updates. Auf der anderen Seite aber auch ein Abo-Modell haben, wo man ja eigentlich auch regelmäßig neue Features rausbringen will. Ich denke, das ist einfach schwierig, unter einen Hut zu bringen.
Das habe ich mir noch nie so ganz genau überlegt, aber das ist ja tatsächlich so, wenn du nur Abo-Modell hast, dann kannst du dich auf eine Sache konzentrieren, nämlich ständig lauter kleine Updates nachschieben oder kleine, hier noch ein Featurechen, da noch ein Fix und so weiter. Und wenn du eine Box-Version hast, also eine Verkaufsversion, dann musst du halt einmal im Jahr irgendwie ein fertiges Update machen, damit die Leute die neue Version kaufen. Und wenn man das in zwei Schienen fährt, also die beiden Modelle parallel fährt, wow, das habe ich mir jetzt echt noch nicht überlegt. Und das macht Capture One so.
Das machen die. Ne? Ich meine, du kannst natürlich alle kleinen Updates, die du irgendwie hast, auch aufsparen für das große Update, für die Einmalkaufgeschichte. Das ist alles ein logistisches Problem an der Stelle. Und dann zu entscheiden, welches Feature hältst du jetzt zurück, weil es für ein großes Upgrade ist. Dann willst du es aber vielleicht auch beim Abo noch nicht vorher raushauen, weil es vielleicht noch geheim ist. Also das ist logistisch, denke ich, eine Herausforderung an der Stelle. Und das mag komplex sein, aber FaceOne zeigt an der Stelle auch nicht unbedingt eine Lösung auf, sage ich mal. Da muss man dann aber mit klarkommen. Ich meine, das macht unterm Strich die Software dann auch nicht schlechter. Das muss man ja auch einfach mal so sehen. Ja, muss man gucken. Aber danke fürs Feedback. Das zeigt schon mal, dass die Upgrade-Probleme dann nicht bei jedem auftreten.
Ja.
Aber wer weiß, wovon das so abhängt. Werden wir hier nicht herausfinden.
Gut, du hast jetzt den dritten Teil deiner Nikon Z7 II Geschichte. Das ist die von Alex. Von
Alex, ganz genau. Ich habe inzwischen hier mal einen Gurt dran gemacht, weil ich jetzt auch schon...
Also das wird, du behältst sie quasi.
Nein, aber ich war jetzt draußen mit ihr und wenn ich rausgehe ohne Gurt, das ist mir doch ein bisschen zu brisant. Das sind ja fast 4.000 Euro, die ich hier in der Hand halte. Und,
ja, du bist auch schon nicht gut versichert.
Nein.
So Haftpflicht und so.
Das ist ein bisschen Haftpflicht. Ja, Haftpflicht habe ich schon. Das ist schon alles gut. Alex kennt mich. Das kriegen
und dann
wir schon.
Will er ja auch mal wieder damit fotografieren. Aber gut, denk du hast
ich
jetzt mal. Also
ich habe mal ein bisschen geforscht, rumgespielt damit. Ich habe ein paar Eindrücke damit gesammelt. Und es gibt noch einen Nachtrag, und zwar die Geschichte mit dem Focus Peaking. Da habe ich letztes Mal erzählt, dass das Focus Peaking schön ist, weil verschiedene Farben und auch in der Sensitivität schön einstellbar. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Aber der Haken war, dass ich es nur aktiviert bekommen habe, wenn ich das Objektiv auf manuellen Fokus stelle und dann am Fokusring drehe, sonst nicht. Und die Lösung ist aber ganz einfach. Danke an André an dieser Stelle, der hat mir im Slack geschrieben. Du bekommst das Focus Peaking auch im Autofokus-Modus. Wenn man die Fokustaste drückt, dann fokussiert die Kamera ja. Und wenn du die gedrückt hältst und dann am Fokusring drehst, um den Autofokus zu überschreiben, dann geht auch das Focus Peaking an. Das funktioniert so, tatsächlich. Einfach. Und bei mir ist es tatsächlich so eingestellt, ich habe die Buttons an der Canon, ich habe die Buttons an der Nikon so eingestellt, dass ich die Funktion durch einmal drücken aktiviere, dann kann ich den Button loslassen und in Ruhe meine Einstellungen machen. Und wenn ich den Auslöser drücke oder so, dann ist es wieder gesperrt oder nach einer gewissen Zeit. Das ist zum Beispiel bei der ISO-Taste so. Es gibt ja eine eigene ISO-Taste. Wenn ich die dann einmal kurz antippe, dann muss ich die nicht gedrückt halten und am Einstellrad drehen, sondern ich kann sie drücken und dann in Ruhe einstellen. Und deswegen ist das auch mit dem AF-On so. Wenn ich AF-On dann einmal aktiviere und dann am Einstellring drehe, dann kommt das Fokus-Peaking. Es ist manchmal so einfach und man kommt dann doch nicht drauf in der Situation. Ganz witzig. Mhm. Aber das klappt. Geht sehr gut. Auch schon ausprobiert. Dann habe ich mir mal angeguckt, die digitale Wasserwaage. Das ist etwas, was ich bei der Olympus häufig so am Rand einblenden lasse. Bei der Olympus sind das so zwei Balken, die eingeblendet werden. Und wenn sie eben keinen Ausschlag haben, also in der Mitte sind, wie so eine Nadel halt, wie so eine Belichtungswaage, dann ist die Kamera ganz gerade. Und bei der Nikon funktioniert diese Wasserwaage ein bisschen anders. Die sieht eher aus wie im Cockpit von einem Flugzeug. Und zwar hat man so einen künstlichen Horizont, der dann eben so kippt. Und wenn es gerade ist, ist eben waagerecht. Und es gibt einen zweiten Horizont, der geht rauf und runter. Und wenn der genau in der Mitte ist, also beide deckungsgleich sind, dann ist die Kamera genau waagerecht und gerade ausgerichtet, also genau im Wasser.
Die sind separat.
Und wenn der zweite Balken halt rauf geht, dann kippst du halt nach unten, wenn der Balken runtergeht oder die Linie runtergeht, dann kippst du eben nach oben. Also es ist quasi der Horizont, der sich vor dir verschiebt. Und das andere ist die Schräglage. Das ist ganz gut, kann man ganz gut mitarbeiten. Der Haken an dieser Wasserwaage in der Nikon ist, dass sie nur bis zu einem gewissen Winkel funktioniert, aber zum Beispiel nicht für senkrecht runter. Bei der Olympus ist es so, dass diese Ausrichtung auch funktioniert, wenn ich senkrecht nach unten fotografiere, sodass ich bei einem Repro, wenn ich also eine gerade Unterlage habe, negative abfotografieren zum Beispiel, dass ich die Kamera mit der digitalen Wasserwaage genau gerade nach unten ausrichten kann. Das habe ich mit der Nikon nicht hinbekommen. Die Waage schaltet sich dann quasi ab oder zeigt halt nichts mehr an, wenn ich sie nach unten kippe. Weiß nicht, ob man da irgendwas umschalten kann. Vielleicht geht es aber auch einfach nicht. Das war mir aufgefallen. Was mir sehr gut gefallen hat, die Nikon hat hinten einen expliziten Umschalter, um zwischen dem Modus Kamera und Video umzuschalten. Das ist so ein kleiner Hebel, den man mit dem Daumen ganz gut erreichen kann. Und dann kann man diesen Hebel umlegen. Und so kommst du quasi mit einem Schnipp in den Videomodus und hast dann eben deine Videoeinstellung und mit einem Schnipp zurück in den Fotomodus. Das ist ganz cool, wenn man zwischendurch mal einen kurzen Videoclip drehen will. Das ist bei anderen Kameras, die ich eben bisher hatte, Canon und Olympus, so, dass du halt das Moduswahlrad verdrehen musst und das Kameramodul ist halt relativ weit weg von den ganzen Fotomodi und den Custom-Modi und so weiter. Weil dann hast du irgendwie 270 Grad, die du drehen musst, bis du da bist. Das ist ein bisschen unglücklich. Das gefällt mir hier echt gut. Einfach mal schnell umschalten. Das ist eine tolle Lösung.
Macht Canon übrigens auch so.
Haben sie auch, ja? Okay.
Ja,
ja. Bei meiner hatte ich das jetzt nicht, aber gut. Bei der R6 weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht, wie das
Also ich rede jetzt hier von der 5D Mark IV und ich gehe jetzt einfach davon aus, dass die spiegellos sind.
Bei der R6 weiß ich es, das war mir nicht aufgefallen. Gut, bei der Olympus musst du halt drehen, das ist ein bisschen nervig. Foto machen. Ich habe es ganz gerne, wenn ich ein Bild mache, dass ich dann anschließend möglichst sofort ein Kontrollbild angezeigt bekomme. Im Sucher oder auf dem Display, am besten beides. Um zu sehen, ob ich den Schuss gekriegt habe, ob ich die richtige Bewegungsphase vom Pferd hatte und so weiter und so fort. Und das hat mir schon bei der Canon R6 nicht gefallen und das gefällt mir hier bei der Nikon Z7 II auch nicht. Das Problem ist hier gleich zweierlei. Zum einen das gleiche Problem wie bei der Canon R6. Es wird zu lange angezeigt, solange man keine Taste drückt. Also wenn du eine Auslösertaste drückst, dann ist es sofort weg. Das ist auch in Ordnung. Aber wenn du einfach nur kurz drauf gucken willst und dann wieder das Live-Bild haben willst, ohne jetzt die Kamera zu bedienen, dann ist die kürzeste Zeit 2 Sekunden. Wer denkt sich sowas aus? Ganz merkwürdig. Und das zweite Problem bei der Nikon Z7 II ist, dass es sehr lange dauert, bis es angezeigt wird. Also du machst das Bild ist quasi schon fertig und dann dauert das und dann dauert es und dann kommt erst das Bild. Das ist so eine Verzögerung, das nervt. Also man möchte es, also ich möchte das Snap-Jahr haben. Das fällt tatsächlich störend auf. Was wiederum ganz pfiffig ist, ist, wenn du eine Serie fotografiert hast, mehrere Auslösungen hattest, also Dauer ausgelöst, und du wartest dann auf die Anzeige, dann werden dir nacheinander die einzelnen Bilder durch angezeigt. Also du siehst dann die Serie. Kannst jederzeit abbrechen natürlich. Was halt ein bisschen blöd ist, dadurch, dass das so lange angezeigt wird, kann es passieren, dass ich jetzt weiterarbeiten will und der nächste Schritt wäre jetzt, die Belichtung zu ändern, weil ich jetzt sage, jetzt will ich noch mal ein Bild machen, ein bisschen heller, weil das Pferd ist jetzt in den Schatten gelaufen. Dann drückst du den Auslöser, hast das Bild gemacht, wartest einen Augenblick, weil du jetzt glaubst, das Pferd zu verfolgen, jetzt drehst du die Einstellung, in dem Augenblick wird das Kontrollbild angezeigt und jetzt ist das Drehen am Daumenrad aber eine Ansicht, also ein Blättern durch die Bilder, die du schon gemacht hast. Das ist tatsächlich nervig. Also da habe ich sofort verstanden, warum man das abschalten möchte. Das ist nichts, was man nicht mit Firmware ändern könnte. Ich weiß aber nicht, ob Nikon das ändern möchte. Das war mir nur aufgefallen. Also das hat mich genervt. Was auch nervt bei den Nikon, da weiß ich nicht, wie das bei den anderen Nikons so ist. Es gibt hier so einen wunderbaren Joystick auf der Rückseite, der quasi 8 Wege hat. Und gedrückt werden kann. Und der super bequem zu erreichen ist, weil der Daumen genau dahin flutscht. Also man möchte, also ich zumindest, möchte eigentlich ständig diesen Joystick benutzen, weil der so praktisch wäre. Er taugt aber eigentlich nur zum Verstellen des Fokuspunktes. Wenn ich im Bildbetrachtungsmodus bin und ich komme gegen diesen Joystick, zack, bin ich im Fotomodus. Wenn ich im Menü bin und ich möchte diesen Joystick benutzen, um irgendeinen Wert zu ändern, zack, bin ich im Fotomodus. Wenn ich hier hinten auf die I-Taste drücke, um so ein Schnellmenü zu kriegen mit den wichtigsten Einstellungen am Bildschirm und ich will reflexartig mit dem Joystick einen Eintrag auswählen oder einstellen, zack, bin ich wieder im Fotomodus. Ich habe keine Einstellung im Menü gefunden, diesen Joystick für diese Einstellung nutzen zu können und bin dafür Hilfe dankbar. Wenn du da draußen so eine Nikon hast und sagst, doch, doch, das kann man machen, ist ein bisschen versteckt an der und der Stelle im Menü, bitte lass mich das wissen. Ich würde mir das gerne mal umstellen, dass ich den Joystick für mehr benutzen kann, als nur den Fokuspunkt zu setzen. Das wäre eine tolle Option. Also das wirkt tatsächlich so, als wenn sie da was in der Firmware vergessen haben, weil das ist einfach, wenn du die bedienst, finde ich das so naheliegend, den zu benutzen. Vor allem, das Ding hat zwar schon einen sehr guten Touch-Display, also du kannst das alles mit dem Touch machen. Im Menü mit dem Touch auswählen, im Info-Menü mit Touch auswählen und so weiter. Das geht alles. Wenn du aber bei diesen Temperaturen draußen mit Handschuhen unterwegs bist und hast keine Handschuhe, die Touch unterstützen, dann bist du halt echt gekniffen. Und dann will man zu diesem Joystick greifen, weil man den auch mit dem Handschuh gut bedienen kann und dann geht es nicht. Ach, Nikon, komm. Machen wir ein Firmware-Update.
Der Frank hat noch nachgeliefert, denn die Umschaltung in den Videomodus, sagt er, bei der R und der R5 gibt es auch ein Drehrad. Also das ist auch nicht so direkt zu erreichen, aber man kommt in den Videomodus und kann auch beginnen, Video zu drehen, indem man einfach auf den roten Knopf drückt. Das heißt, das schält dann quasi direkt in diesem Modus rüber.
Das ist so, aber du hast dann nicht die Einstellmöglichkeiten. Das ist mehr so ein Quick-Menü, um schnell mal eine Aufnahme zu starten, aber du hast dann nicht vollen Zugriff auf die ganzen Videoeinstellungen.
Das dann sind da auf jeden Fall Unterschiede zwischen den verschiedenen Kameras. Offensichtlich.
Ja, vielleicht auch einfach des Platzes geschuldet. Also, ne, auf den kleineren Kameras einfach weniger Platz hinten drauf. Jetzt habe ich die Handschuhe nicht hier. Ich habe natürlich verschiedene Handschuhe draußen ausprobiert. Ich habe so etwas dickere Lederhandschuhe. Damit fand ich sie nicht gut zu bedienen, weil man dann die Knöpfe, die hier innen am Griff sind, kann man, also die du mit den Fingern greifen kannst, hier auf der Innenseite, die kannst du dann nicht mehr wirklich ertasten. Das Drehrad kannst du im Grunde genommen vorne mit dem Zeigefinger, das ist nicht mehr bedienbar, also für mich nicht mehr bedienbar. Und wie gesagt, man will dauernd mit dem Joystick arbeiten. Das nervt. Ich habe dann einen anderen Tag habe ich so Stoffhandschuhe ausprobiert und zwar die A-Gloves oder AG-Gloves. Das sind so Stoffhandschuhe, wo Silberfäden eingearbeitet sind und da ist der ganze Handschuh, also alle Finger sind dann touch-enabled, weil durch diese Silberfäden eben diese, ne, also der Touch halt funktioniert. Ist praktisch für Smartphones.
Kapazitive Displays, ja.
Ne, praktisch bei den Smartphones und praktisch hier auch für solche Kameras. Damit war ich dann eben in der Lage, über den Touch-Display bestimmte Dinge eben einzustellen und auszuwählen. Das ist dann die Lösung. Ist halt am Stall wieder eine blöde Lösung, weil mit Stoffhandschuhen willst du nicht im Stall unterwegs sein, weil da jedes Stroh und jedes Heu und jedes Pferdehaar dran hängen bleibt.
Strickhandschuhe sind das, oder?
Ja. Die sind super für normale Einsätze, aber nicht, wenn du in den Stall gehst oder mit Tierhaaren zu tun hast.
Verständlich.
Das ist dann ein bisschen
doof. Ich bin ja immer noch Fan von diesen COOPH-Handschuhen.
Ja, die habe ich leider nicht hier.
Mir bei Enjoy Camera gekauft habe. Das waren diese dünnen, relativ dünnen Leder, na, so ganz dünn sind sie nicht, aber Lederhandschuhe, die dann am zumindest Zeigefinger und Daumen touch-empfindlich sind. und das ist auch wichtig, also kapazitiv empfindlich sind und die dann zusätzlich noch am Zeigefinger einfach vorne, wo das Leder dünner gemacht wurde. Das heißt, du hast quasi immer den Handschuh an, aber du kannst durch den Zeigefinger quasi super fotografieren. Die muss man ein bisschen eintragen bei Leder, aber dann sind die wie eine zweite Haut. Ich benutze sie heute noch und das jetzt schon mehrere Jahre und die sind, finde ich toll.
Die habe ich leider nicht hier, die hätte ich tatsächlich
jetzt. Das heißt keine bezahlte Werbung übrigens, das ist persönliche
Präferenz. Wir hatten die schon mal hier. Die hätte ich gerne ausprobiert, ob das dann vielleicht so als Mittelweg die Lösung wäre. Aber das ist zumindest etwas, wo man sich Gedanken machen sollte. Und Nikon, bitte auch, mach mal ein Firmware-Update mit einem neuen Menüpunkt im Custom-Menü, dass ich nicht nur die Einstellräder auch fürs Menü benutzen kann. Das ist auch völlig wild, dass die nicht per Default aktiviert sind. Aber man kann sie sich aktivieren, dass man damit auch das Menü bedienen kann. Das ist sehr sinnvoll. Sondern bitte mach einen Menüpunkt, dass ich eben auch den Joystick im Bildbetrachtungsmodus benutzen kann, um zum Beispiel ein gezoomtes Bild im Ausschnitt zu verschieben, dass ich im Infomenü damit auswählen kann, welche Einstellungen ich ändern möchte und so weiter. Das wäre so naheliegend, Leute.
Ja, klar.
Was aber wiederum mich schwer beeindruckt hat und wo ich jetzt auch nach Tagen, ich habe jetzt mehrere Bilder draußen und hier drin auch mal so gemacht, einige Testbilder und auch schon jetzt tatsächlich ein Mini-Mini-Shooting, kleines Familienshooting damit schon gemacht. Mutig mit einer Kamera, die man noch nicht kennt, hat aber funktioniert.
Auch schon Kameratossing?
Nee, Tossing habe ich noch nicht gemacht, das will ich in Alex nicht antun. Zumindest würde ich es hier nicht öffentlich zugeben. Dieses Objektiv hier, das ist das 50mm 1.8S. Das ist unglaublich. Das ist jetzt kein 100-Euro-Objektiv. Das liegt irgendwo so bei 400, 440 Euro rum, so in dieser Größenordnung. Ist damit aber auch kein sündhaft teures Objektiv. Es sieht sehr groß aus, als ich das ausgepackt habe, ist aber sehr leicht. Ist aber trotz der Leichtigkeit wirkt es nicht billig oder flimsig. Also das ganze Erscheinungsbild und die ganze Haptik von diesem Ding ist erstmal sehr, sehr gut. Und dann habe ich Fotos damit gemacht. Und dann ist es normalerweise so, wenn du offenblendig arbeitest, gerade bei diesen großen Offenblenden wie 1.8, dass du sagst, okay, das Bild ist schon gut und das kann man auch benutzen und das sieht der Laie nicht. Aber so als Profi sagst du, naja, das ist schon irgendwie ein bisschen unscharf oder stark vignettiert oder da sind Aberrationen, die mir nicht so gefallen. Das ist alles nicht so schön. Was hier aber passiert, also natürlich auch in Kombination mit dem Body, weil natürlich gibt es auch hier im Menü Einstellungen, um eben bestimmte Objektivfehler zu korrigieren. Ich weiß nicht, ob sich das aufs RAW auswirkt, weil ich habe jetzt nur RAW gearbeitet. Deswegen kann ich nur sagen, was hinten rauskommt. Und hinten rauskommt bei F1.8 ein absolut rasiermesserscharfes Bild. Soweit würde ich
Nikon hat gutes Glas, ja?
Das ist umwerfend. Und das ist halt umso umwerfender, als dass wir hier von 45, irgendwas Megapixeln reden und du ja wirklich nah ranzoomen kannst. Und ich habe dann wirklich mal, weil ich neugierig war, gegen den hellen Himmel einfach ein paar Äste von den Bäumen fotografiert, die weit weg sind, und habe da rangezoomt und sagte, das glaube ich einfach nicht. Du musst hier nicht abblenden, um mehr Schärfe zu bekommen. Und sobald du abblendest, kriegst du halt bei Spitzlichtern, also da fängt es dann an, dass du so kleine Sternchen siehst. Auch mit relativ viel, wie sagt man, Ärmchen, Strahlen, mit relativ viel Strahlen. Habe sie jetzt nicht gezählt. Und wenn du richtig abblendest, das Maximum ist allerdings bei F16 schon erreicht, weiter geht's nicht zu, dann hast du halt sehr kräftige Sterne, ohne dass irgendetwas überstrahlt oder verzerrt oder flau wird oder so. Also dieses Objektiv, also Leute, wirklich, das ist jetzt keine Werbung für Nikon oder sowas, aber am Ende halt dann eben auch doch, auch wenn nicht bezahlt, aber das hat mich echt umgehauen. Also die Qualität ist da, denke ich, über jeden Zweifel erhaben. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Also Alex, hast du dir tolles Glas ausgesucht an der Stelle. Und wegen dieser hohen Auflösung war ich eben in der Lage, relativ starke Crops zu machen, ohne die von mir gewohnte Auflösung zu unterschreiten. Und hatte quasi so auch ein simuliertes 85 1.8 dabei oder bis an die 100 mm, würde ich mal so schätzen. Weil das ist schon beeindruckend. War schon toll. Aber Alter, sind diese Dateien groß?
Das ist aber das ist doch immer das Spiel. Du hast eine tolle Kamera, dann musst du wieder einen Rechner aufrüsten, dann kommt wieder was Neues raus und brauchst du neue Speicherkarten irgendwann mal wieder und dann ist die Übertragung nicht schnell genug, dann brauchst du einen neuen Rechner, damit du dann statt USB 2 plötzlich mal USB 3 oder USB C machen kannst und was weiß ich alles, dann unterstützt die Kamera das noch nicht, dann kommt eine neue Kamera raus, die kann dann USB C, dann musst du die natürlich kaufen und so weiter. Das ist eine einzige Tretmühle, du.
Ja. Mhm. Und wie gesagt, hätte ich jetzt nicht das neue MacBook Air mit dem M1-Chip, dann würde ich verzweifeln an den Bildern. Also Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Mit dem MacBook Air allerdings, das MacBook Air ohne Lüfter mit M1-Chip, Lightroom Classic, Z7 II, diese 45 Megapixel RAWs, überhaupt kein Problem. Kann ich butterweich bearbeiten. Null Schwierigkeiten. Das ist so geil.
Cool.
Also cool, super, cool, cool. Alex, danke. Ich werde das Ding noch weiter ausprobieren. Ich erwarte noch Anfang des Jahres einen Adapter für meine EF-Objektive.
Wie lange darfst du die denn behalten?
Naja, Alex ist im Krankenhaus, das dauert halt ein bisschen. Ne?
Aber. Na gut.
Also vielleicht gibt es noch mal einen Nachtrag, wenn der Adapter da ist. Dann kann ich euch sagen, wie gut das Ding mit Canon Glass zusammenarbeitet. Bin ich sehr gespannt drauf.
Tja.
Aber gespannt bin ich auch. Also wenn ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare. Dann kann ich gucken, ob ich euch helfen kann. Und jetzt bin ich mal gespannt, was der Chris da liegen hat.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, wir werden weiterhin unterstützt von Enjoyer Camera, die mit dem Fotozubehör und die uns jede Woche hier irgendwas Tolles schicken, um es zu testen und so auch dieses Mal und so auch nächstes Jahr wieder. Der Gutscheincode heißt Happy Shooting 2021, den dürft ihr jetzt schon benutzen und ich habe auch kein Feedback bekommen, dass der nicht tut, also gehe ich einfach mal aus, dass die Testphase rum ist und dass der tut. Diesmal haben wir bekommen eine Glaskugel. Glaskugeln sind ja Glaskugeln eben. Also, ich hole die mal. Moment. Also, hier, die ist auch gut verpackt. Die habe ich doch gleich mal hier so. Ja. Massives Vollglas, keine Lufteinschlüsse. Das Ding ist also wirklich kristallklar. Das Ganze kommt mit Mikrofaserbeutel für Aufbewahrung, für Reinigung. 90 mm, also 9 cm groß. Das Ding ist wirklich massiv und schwer. Ich tue es mal hier wieder auf die Seite. Vorsicht, dass hier eben nichts passiert. Und ja, du kannst halt Spielchen damit machen, ne? So die klassischen, ich pack was dahinter und es ist dann auf dem Kopf richtig rum und so weiter. Und das ist an sich irgendwie so, ja, kann man mal mit spielen, ist jetzt nichts, was man ständig braucht, aber wo man wirklich mal richtig Spaß mit haben kann. Das Ding kostet übrigens keine 30 Euro. Also auch das, als ich das gesehen habe, war so, das ist eigentlich völlig im Rahmen. Aber jetzt wird's interessant, ne? Was machst du mit so einer Glaskugel? Du stellst die irgendwo hin und dann hast du einen Kratzer oder was weiß ich. Es gibt ein Zubehörteil dazu. Das ist das hier. Moment, ich gehe mal auf den anderen hier. Und das ist ein Ständer dafür. Aber nicht nur das. Hier, so sieht das Ding aus. Ich mache mich mal wieder ein bisschen größer hier. So sieht das Ding aus. Das hat unten einen Metallfuß. Ja, das hat unten einen Metallfuß.
Das ist was Rundes, was Kleines Rundes in der Hand.
Genau, der hat einen Metallfuß mit einem entsprechenden Viertelzollgewinde und obendrauf einen Saugnapf. Und jetzt kannst du diese Kugel so, Achtung.
Jetzt verstehe ich das.
Also so hier, da ist also quasi so ein Saugnapf und der passt so auf die Kugel drauf. Und der hält auch ganz gut. Ich würde es jetzt nicht seitlich irgendwie festmachen, aber wenn du die jetzt damit auf ein Stativ tust, dann bleibt die da drauf.
Verstehe. Also ein Saugnapf mit Stativgewinde auch nicht sehr viel größer. Ist halt so ein kleiner Ring wie vom Blitz unten, dieser Feststellring ungefähr vom Durchmesser, würde ich sagen.
Kopf sein kann.
Und dann das Glas da drauf. Das ist natürlich praktisch, ja.
Das ist total praktisch und vor allem,
dann kriegt man die auch mal auf Höhe und nicht immer nur so bodennah.
Ja, oder du musst sie halt nicht irgendwo auf irgendwelche Steine stellen und hinterher hoffen, dass es kein Kratzer reingemacht ist oder sonst was, sondern das ist ein separat, das gehört nicht zu der Kugel dazu, das muss man separat kaufen, aber als ich das gesehen habe, so dachte ich, hoppla, da kann man toll was mitmachen. Also, schönes Spielzeug und ich tue es wieder weg. Vorsicht, dass nichts passiert. Aber diesen Stöpsel hier, den finde ich cool.
Also ja, manchmal sind es diese kleinen Dinge, die den Unterschied machen.
Das ist so sinnvolles Zubehör. Sinnvolles Zubehör,
sage ich. Kai sagt also, übrigens, 90 mm ist wichtig. Bei kleinerem Durchmesser liegt der Brennpunkt sonst in der Hand und das will man bei Sonnenlicht nicht haben. Er spricht da wohl aus Erfahrung.
In der Hand heißt Sonne und dann hat man diesen Ameiseneffekt. Will man nicht haben. Also, wir sagen auf jeden Fall vielen Dank für die Unterstützung an enjoyyourcamera.com und haut rein dort auf dem Shop. Und wenn ihr da was bestellt, dann benutzt den Code HAPPYSHOOTING2021. Da bekommt ihr 5% Rabatt auf jede Bestellung. Und wir wollen nochmal betonen, wir sind exklusiv mit diesem Rabatt. Sonst kriegt ihr nämlich keiner.
Jawohl, also, ja.
Dankeschön und ja, haut rein.
Jodele. Ja, es gibt einen kurzen Nachtrag und zwar die Apple hat ja in den iPhone 12 Pro und Pro Max das Pro RAW reingebaut. Ganz viel Pro eigentlich da drin. Ne? Das ist,
also die werfen mit diesem so Pro-Begriff um Pro, sich, das ist schon alles, fast inflationär, muss ich sagen.
Ist alles Pro. Das Pro RAW, wir sprachen in der letzten Folge darüber, ein spezielles RAW-Format, wo eben ja, mehrere Aufnahmen schon ineinander verbacken sind und trotzdem noch bearbeitet werden können. Jetzt ist die Frage, was hilft mir das, wenn ich am iPhone nicht bearbeiten will? Pixelmator Pro ist jetzt gekommen, auch wieder Pro. Pixelmator Pro ist rausgekommen mit Unterstützung. Ist eine Mac-Software mit Unterstützung für dieses Pro-RAW-Format. Das heißt, damit könnt ihr das dann auch schon mal am Desktop bearbeiten. Und ich denke, das wird jetzt so peu à peu auch in andere Anwendungen reinkommen. Ich weiß jetzt gar nicht, wer das jetzt alles noch hat. Ich habe jetzt nicht alle Programme im Überblick, aber da habe ich es jetzt zufällig mitbekommen. Wenn ihr andere Software kennt, sowohl Mac als vielleicht auch Windows oder Linux Software, die das Pro RAW schon einlesen und auch bearbeiten können, dann ergänzt das doch gerne in den Kommentaren auf happyshooting.de hier zu der Folge 693.
Pixelmator ist übrigens eine Kaufsoftware, keine Abo-Software. Da zahlt man 22 Euro für und das Ding hat hier 4,8 Sterne bei knapp 1500 Bewertungen.
Ja, gibt's für Mac, für also, iPad.
Und, ja. Ja. Und das ist tatsächlich ein richtig gutes Stück Software und für den Preis sowieso. Also
ja, kann man empfehlen.
Kaum einen Grund, das nicht zu unterstützen. Ist auch ein kleiner Entwickler, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie eine Riesenfirma und so, sondern da tut man was Gutes, wenn man das unterstützt. So, Markus hat uns was hat er uns geschickt? Genau, Moin Boris, ganz frisch erschienen ist bei Geschichten aus der Geschichte, ehemals Zeitsprung, das ist ein Podcast, eine Folge zum Petzval-Objektiv. Hab selber noch nicht gehört, aber die zwei produzieren immer klasse Inhalte. Ich wusste nicht, wohin damit. Vielleicht wäre es eine Erwähnung wert. Das hat er also an DM an dich geschickt. Mhm. Und da verlinken wir doch mal hin einen Podcast zur Geschichte des Petzval-Objektivs. Das Petzval-Objektiv ist ja erst wieder so in den, ich sag mal, letzten 10 Jahren wieder bekannt geworden, dieses Objektivdesign, nachdem da diverse crowdgefundeten Sachen auf irgendwie, ja, auf den üblichen Plattformen, Kickstarter und Co. dann durchgegangen sind. Also das, das nimmt uns zurück in das Jahr 1839. Und ich habe es auch noch nicht gehört, aber Podcasts sind so ein schönes Medium, dass wir die auf jeden Fall natürlich empfehlen wollen, weil man kann nicht genügend Podcasts hören. Also in diesem Fall Geschichten aus der Geschichte.
Ja, die fangen Folge auch wirklich
274.
Die fangen auch wirklich ganz vorne an, quasi bei der Kamera Obscura.
Hast du es gehört?
Den Anfang habe ich mir zumindest schon mal reingezogen. Dann fehlt mir nachher hinten raus die Zeit. Aber es fängt an mit der Kamera Obscura, mit der ersten lichtempfindlichen Platte als die herausragende Idee mit 8 Stunden Belichtung. Geht dann halt immer weiter bis eben zu dieser Idee dieses Objektivs, wie es dazu gekommen ist, damit man eben auch Porträts fotografieren kann und nicht immer nur Landschaften, die unendlich weit weg sind.
Und 274 und in den Podcatcher geworfen.
Insofern mal ganz interessant, die Hintergründe zu diesem Objektiv.
Cool, cool, cool. Ja, wird auf jeden Fall angehört. Ja,
sollen wir mal
ich habe einen kleinen Videotipp mitgebracht.
Ach, ein Videotipp?
Nö, ich habe einen kleinen Videotipp habe ich mitgebracht. Das ist ein total simples Ding. Und zwar geht es da um, das ist ein Link, da bin ich auf Reddit drüber gefallen. Da geht es darum, wie die Wahrnehmung von Geschwindigkeit sich verändert durch die Brennweite. Ne, ist klar, der Bildwinkel, den du siehst, der ändert natürlich was daran, wie schnell Dinge aussehen. Und da hat jemand mal ganz einfach vorne im Führerhaus eines Zuges mal eine Kamera mitlaufen lassen. Versuch das mal ein bisschen
Ach, das Video kenne ich.
Größer zu machen. Kann ich das größer machen? Ja, da ist es größer. So, so, alles klar. Und zeigt halt mit verschiedenen Brennweiten diese Zugfahrt. Und wenn du da weitwinklig bist, dann sieht das halt verdammt schnell aus. Und bei gleicher Geschwindigkeit, je näher du rein zoomst, desto lahmer sieht das aus. Weil du halt nicht am Rand die Geschwindigkeit mehr wahrnimmst.
Ja, da, wo es halt das schnell vorbei zischt, das siehst du halt nicht mehr im Bild. Du siehst das Entfernte und da ist es halt langsamer.
Und der Unterschied ist dramatisch.
Ja.
Das ist wirklich dramatisch.
Vielleicht ist das ja auch der Grund, warum man, wenn man sehr schnell sich bewegt, auch diesen Tunnelblick bekommt, weil das Gehirn alles das, was da draußen an dir vorbeizischt, sowieso nicht mehr realisieren kann und sich auf das konzentriert, was da vorne kommt. Vielleicht hängt das ja auch damit zusammen.
Es ist auf jeden Fall der Grund, warum, wenn du die klassische GoPro-Aufnahme, da fährt einer irgendwie Ski und hat eine GoPro dabei und es sieht aus, als ob der sich sofort das Genick bricht, weil es halt, die haben halt 180 Grad oder mehr teilweise, diese Fisheyes und dann hast du halt dann sieht es halt schneller und dramatischer aus, als es wirklich ist. Ist halt so.
Ja, und bodennah ist dann auch nochmal schneller als weiter oben, ist auch wieder die Entfernung dann. Ja.
Korrekt.
Ganz spannend.
Gut, 2020 was ist fast zu Ende.
Was bei Video übrigens ein guter Effekt ist, fällt mir nur gerade an zum Thema Geschwindigkeit. Wird sehr gern benutzt, zum Beispiel bei Top Gear und so sehe ich das sehr gerne. Wenn du ein Fahrzeug hast, was vorbeifährt an der Kamera, ist das schon ein schöner Effekt. Wenn du eine Drohne fliegen hast und das Auto drunter durchfährst, ist das auch ein schöner Effekt. Wenn Drohne und Auto sich gegenläufig bewegen, dann hast du halt eine erhöhte Wahrnehmung der Geschwindigkeit, weil sich ja beides bewegt aufeinander zu. Und das wird sehr oft benutzt, so mit Vorbeiflügen, die aber gegenläufig oder in einem Winkel zueinander laufen, um mehr Dramatik zu kriegen. Mhm.
Ja, 2020 ist rum und du hast vorgeschlagen, wir machen so einen kleinen Jahresrückblick.
Ja, so einen ganz kleinen.
Dann mach doch mal einen ganz kleinen.
Ja, ich habe.
Was ist denn bei dir so passiert?
Ich hatte ja ein bisschen.
Was war erwähnenswert?
Genau, ich hatte ja gesundheitliche Probleme mit Hörsturz und Ähnlichem. Und da versucht man natürlich verschiedene Dinge. Und eins dieser Dinge war dann eben auch mal Massagen zu machen. Ich hatte da eine Empfehlung bekommen zu einem Osteopathen, der eben auch Massagen macht und der auch Personal Trainer ist. Und da haben wir ein paar Sachen ausprobiert, ein paar Übungen und Massagen, was auch ganz angenehm war, aber kein wahnsinnig Unterschied gemacht hat, wobei ich zum Glück in der Zeit auch keine großen Probleme hatte. Und inzwischen ist es mein Personal Trainer und hat mir ein Trainingsprogramm seinerzeit gegeben, was wir bis zu einem gewissen Zeitpunkt gesteigert haben. Dann kam halt irgendwann Covid dazwischen. Aber ich trainiere immer noch weiter, mache also ein bisschen Gymnastik hier und Übungen mit eigenem Körpergewicht, um halt Muskulatur wieder aufzubauen, um Kreislauf aufzubauen und ja, Durchblutung anzuregen und ähnliche Dinge. Und ich muss sagen, das hat mir bisher eigentlich ganz gut weitergeholfen. Also ich hatte jetzt keinen weiteren Hörsturz, toi, toi, toi. Und die zwischendurch anschwingenden Dauertöne und Störtöne sind zumindest weniger geworden in der Zeit. Es ist noch nicht weg. Die Probleme habe ich nach wie vor. Aber es ist weniger geworden. Und das hat mir sehr geholfen.
Cool. Das ist schön zu hören.
Dann sind so halt familiäre Sachen. Ne? Wir haben einen neuen Wäschetrockner gekriegt. Das ist für mich ein großes Happening. Wir hatten seit vielen Jahren keine. Jetzt haben wir wieder flauschige Wäsche. Eine Grabplatte für meine Oma, die letztes Jahr verstorben ist, wurde gelegt Anfang des Jahres. Das hat die Familie auch sehr gefreut. Das Schlafzimmer haben wir renovieren lassen. Das war ein riesengroßer Fail. Also gute Handwerker zu bekommen.
Hast du schon mal was erzählt von?
Ist sehr schwierig, aber es ist ja nun auch überstanden. Einzug gehalten hat dann auch ein neuer Schlafzimmerschrank von IKEA tatsächlich. Der wiederum ist immer noch sehr, sehr klasse, kann ich sehr empfehlen. Was dann wieder fotografisch und auch sonst familiär sehr toll war, ist, mein Vater war 70 geworden und wir hatten ihn überrascht. Die ganze Familie hat sich spontan in Bad Bramstedt oder in der Nähe von Bad Bramstedt getroffen, wo er mit seiner Lebensgefährtin wohnt. Und haben einfach mal geklingelt. Die Lebensgefährtin war eingeweiht, so waren die dann auch da. Ja, und hatten einfach einen tollen Abend mit Kaffee und abends schön Essen und einen schönen Spaziergang. Und da sind auch ein paar schöne Fotos bei entstanden mit der Familie. Das war sehr schön. Und kurz bevor Covid dann offiziell wurde, also bis das dann durch die Nachrichten gegangen ist, quasi am Wochenende davor, hatte ich tatsächlich ein sehr, sehr tolles Fotoshooting, eine goldene Hochzeit, wo wir sehr froh sind, dass das noch geklappt hat zu dem Zeitpunkt. Und das freut mich deswegen so toll, weil das Ehepaar sich so über diese Fotos gefreut hat und über das Fotobuch, was wir gemacht haben, dass der Mann tatsächlich einen eigenen Ständer gebaut hat, quasi einen kleinen Altar, wo dieses Buch drauf präsentiert wird bei ihnen in der Wohnung. Und jeder, der zu Besuch gekommen ist von der Familie, wurde das gezeigt und durften da durchblättern und die sind wirklich gerührt. Und daraus ist tatsächlich,
Das ist auch tatsächlich, wenn man das ständig mit befasst ist und wenn es für einen selber gar nicht so ein dickes Ding ist, mal so ein Buch zu machen oder sowas, weil man es ja einfach nur irgendwo reinwirft und auf den Knopf drückt und dann kommt was raus. Aber das ist für andere Leute teilweise wirklich, da steckt unglaublich viel drin und nicht jetzt nur technisch, sondern eben die Erinnerungen.
Ja.
Und die sind so viel wert. Muss man sich immer wieder bewusst machen, wie wichtig für viele Leute solche Fotos sind mit Erinnerungswert.
Und daraus, also aus diesem Fotoshooting heraus, ist halt ein Folgeauftrag entstanden, der jetzt nächstes Jahr kommt, wenn das hoffentlich klappt. Müssen wir halt gucken, wie sich das jetzt mit dem Virus entwickelt, weil der Tochter eben gefallen hat. Also nicht nur die Fotos, sondern auch wie ich sie gemacht habe und wie ich da mit den Leuten interagiert habe. Und wir haben ja auch da bei der Goldenen Hochzeit Fotos gemacht von der Tochter mit ihren Kindern wiederum. Und da hat sie sich auch sehr gefreut, dass ich dann ihre Tochter wiederum auch zu einem Lächeln gebracht habe, was wohl auch nicht jedem gelingt. Also ich hatte einfach eine gute Chemie mit den Leuten und das hat ihnen so gut gefallen, dass da ein Folgeauftrag draus geworden ist. Und das ist halt, haben wir schon mal drüber gesprochen, auch so mein Tipp an euch da draußen, wenn ihr etwas macht, seid einfach ihr selbst. Und dann findet ihr auch die Kunden, die zu euch passen. Versucht euch nicht zu verstellen, das wird niemals funktionieren. Wenn ihr Business-Typen seid, dann werdet ihr die Business-Aufträge kriegen. Wenn ihr Tiertypen seid, dann werdet ihr die Tierfotografen werden, weil ihr einfach gut mit den Tieren klarkommt und so weiter und so fort. Aber verstellt euch nicht, sondern seid, wie ihr seid und das mit ganzem Herzen. Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Dann kam Covid und seitdem sitze ich ja eigentlich zu Hause, in eigenen vier Wänden. Glücklicherweise bei meinem Job geht das mit dem Mobile Office. Das heißt, ich kann das alles am Notebook über Remote Desktop lösen. Softwareentwicklung geht eben auch remote. Das ist ganz gut und das geht auch erstaunlich gut. Die Meetings per Video, das geht auch ganz erstaunlich gut. Ich war dann zu Gast bei Gestern, Heute, Übermorgen, einem Podcast über Star Trek und habe da über die Serie Picard mich ausgelassen. Ich habe dann, weil wir hier umgestellt haben auf Video, sehr viel rumexperimentiert mit Funkstrecken für Mikrofone, mit Funkstrecken für Kopfhörer, also für Monitor ohne Strippe hier irgendwo festzuhaben. Ich habe Lichtsetup ausprobiert und aufgerüstet. Sehr viel gelernt dabei tatsächlich, weil ich kannte mich bisher ganz gut mit Licht aus, was Blitzlicht betrifft. Da arbeite ich sehr gerne mit. Und Dauerlicht ist zwar im Prinzip ja erstmal dasselbe, nämlich irgendwie hell machen aus einer bestimmten Richtung in eine bestimmte Richtung, ist am Ende des Tages aber eben doch anders, weil es ist eben doch eine andere Dimension, das aufzubauen und am Laufen zu halten und den Weißabgleich einzustimmen mit Lampen von verschiedenen Herstellern und so weiter und einen bunten Hintergrund hinzukriegen, ohne dass die Lampen im Bild sind. Da habe ich eine ganze Menge mitgenommen und ich bin auch noch nicht am Ende mit meiner Reise an dieser Stelle, aber ich habe erstmal auch monetär einen Cut gemacht und lebe jetzt erstmal mit dem, was ich hier habe. Aber das war ganz großes Kino an dieser Stelle. Mikrofone habe ich ausprobiert, so kleine Ansteckmikrofone, da habe ich auch eine ganze Menge dabei gelernt. Inzwischen höre ich auch bei großen Produktionen im TV die Probleme mit den Lavalier-Mikrofonen raus. Also man entwickelt auch sein Gehör weiter, geht auch nach einem Hörsturz. So ist das. Ja, und dieses ganze Video-Setup, was wir hier gemacht haben, mit dem Live-Video jetzt auch, das hat bei mir tatsächlich dazu geführt, dass ich auch schon so 2-3 kleine One-on-One-Videotrainings hatte. Jetzt jüngst gerade erst einen Auftrag, den ich nicht persönlich ausführen konnte und wollte bei Covid, habe ich dann aber online quasi einen Videokurs gegeben, wo dann die Gegenseite, die Dame, die mich da beauftragen wollte, dann mit dem Notebook durch die Wohnung gegangen ist und konnte das dann ausrichten. Und ich konnte sagen, guck mal, wenn du von hier arbeitest und da was machst und jetzt Licht hier hinstellst, dann passiert da was. Und das
ist auch noch krass.
Das hat richtig gut funktioniert. Und da sind jetzt auch die Bilder bei rausgekommen. Da habe ich die ersten Fotos jetzt gesehen, die ich wahrscheinlich zur Bearbeitung dann bekomme. Und die sind richtig, richtig süß geworden. Sind Katzenfotos. Und das hat richtig toll geklappt. Und die Bilder sind am Ende des Tages tatsächlich mit einem Handy entstanden, mit einem Smartphone. Und das ist schon echt schwer beeindruckend, wenn man so ein paar Tipps umsetzt, was man damit machen kann. Und da bin ich gespannt, da werde ich vielleicht nochmal dann nächstes Jahr drüber berichten, wenn das fertig ist. Vielleicht darf ich auch Bilder zeigen. Schauen wir mal. Aber das war toll. Und ja, Bildbearbeitungen habe ich gemacht, ein paar. Also auch im Auftrag. Aber ist nicht viel. Aber es sind so Sachen, auf die ich nie gekommen wäre vorher. Aber man muss ja auch irgendwie gucken, dass man wenigstens mal eine kleine Rechnung schreiben kann.
Genau. Ja, das
Kameras habe ich ausprobiert. Ne? Die Canon R6 und die Nikon Z7 II. Dank den Hörern da draußen, dank Rolf und Alex, die einfach mal eine neue Kamera kaufen und statt sie erstmal selbst anzufassen, erstmal zu mir schicken. Das ist
immer noch der Hammer.
Ich verstehe das nicht. Es geht aber schon die Frage im Slack rum, ob man das jetzt so machen müsste. Also ob man jetzt, wenn man eine Kamera
kauft, ja, das ist Vorschrift.
Zu mir
das
schicken ist, muss.
Wir machen Qualitätskontrolle.
Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Ding ist. Das war sehr interessant. Ansonsten bin ich Onkel geworden dieses Jahr und war dann jetzt auch endlich mal zu Besuch mit Abstand und Maske. Und ja, die größte technische Anschaffung, ich habe es vorhin schon erwähnt, ist das MacBook Air mit M1, was einfach alles ändert, um mal einen Clickbait-Artikel in den Raum zu werfen. So sah das bei mir aus. Und bei dir so?
Ja, ich fasse mal zusammen. Das Jahr hat angefangen, wie halt so das Jahr angefangen hat, ne, mit Reisen, mit erstmal kalt und dann heiß. Also erstmal nach Russland und dann nach Afrika. Das wissen wir ja mittlerweile, die Äthiopien-Reise musste dann abgebrochen werden und das war Mitte März und danach war alles anders. Und im Gegensatz zu dir habe ich jetzt keinen Daytime-Job, zumindest keinen, wo es einfach mal irgendwie weitergeht, sondern für mich ist tatsächlich richtig alles eingebrochen. Also so richtig tiefes Loch und ich habe das, ich habe dann erstmal weißt du gar nicht, was los ist. Also ich habe tatsächlich einen Monat gebraucht, wo ich irgendwie so sehr ratlos war. Ja, das schon. Also das Zuhausebleiben ist ja nicht für mich nicht das große Problem. Ich kann toll Stuben hocken. Das ist für mich irgendwie, ich bin so ein Nerd und kann auch schon mal durchaus gut menschenfeind sein. Ich bin dann auch total gern mit Menschen, also auf Workshops und so weiter. Aber irgendwann ist so der Overload da und dann brauche ich auch wieder so meinen Rückzugsort. Also insofern, das fällt mir nicht sehr schwer, weniger mit Menschen zu tun zu haben, zumindest für eine Zeit lang. Das ist nicht so schlimm, aber nur das Existenzloch halt. Wo geht's hin? Wie geht's weiter? Wo kommt die Kohle her? Weil ohne Kohle ist alles nicht so toll. Und dann bin ich halt recht schnell sehr aktiv geworden und habe dann angefangen hier mit Fotosensei erstmal. Warte, hier ist es. Diese Fototrainings, Fotocoaching anzubieten, 1:1 Coaching anzubieten. Mhm. Und das geht jetzt auch immer besser, weil die Leute jetzt auch immer mehr die wissen, wie das mit dem Videokonferenzen funktioniert, weil die Leute das ja auch alle gelernt haben. Ja. Also wenn ich das so angeboten hätte aus dem Nichts, dann wäre da gar nichts passiert. Aber die Leute können sich jetzt halt immer besser auch vorstellen, das mal remote zu machen und haben jetzt auch alle irgendwie endlich mal eine Webcam oder so. Das funktioniert also erstaunlich. Gut. Es ist jetzt nicht, dass ich da jetzt jede Woche 10 Mal Trainings mache, so viel ist es nicht, aber es kommt auf jeden Fall immer wieder was drüber. Jetzt dann nächste Woche wieder eins zum Beispiel. Also beziehungsweise in 14 Tagen wieder eins. Mhm. Der komplette Videokomplex ist für mich, ja, wie man sieht, ich habe da Spaß dran und habe jetzt endlich auch irgendwie die Erlaubnis da, mich da mal reinzuknien. Also die Webcam, die ich hier benutze, ist halt eine 5D Mark IV. Das ist schon echt, echt dekadent. Aber
wenn man es da stehen hat, kann man es auch benutzen. Ne?
Ja, aber das Ganze einfach mal wirklich mal wirklich bis zum Exzess zu betreiben, ist schon klasse. Das ganze Videothema ist ein Stück weit größer geworden. Also auch Videoschnitt. Ne? Ich habe hier zwischendurch noch ein Projekt für eine große Firma gemacht, für die Trainingsvideos produziert im Prinzip. Und das war ganz gut. Und dann im Rahmen unserer Sendung hier oder auch der diversen anderen Podcasts ist halt dann diese Remote-Geschichte immer wichtiger geworden. Also Video aus der Ferne. Wenn ich jetzt hier mir mal dein Bild angucke, ja, Das ist qualitativ schon der Hammer, was da heutzutage auch in der Latenz irgendwie über so ein Internet geht. Und das Tool haben wir jetzt auch schon mehrmals gesagt, dieses OBS Ninja, was da drunter steckt, das kann ich mittlerweile auswendig und vorwärts und rückwärts und jede Kniffligkeit da dran. Und das habe ich dann tatsächlich in eine Beratungsgeschichte umgewandelt. Also obsnacademy.com, das ist so mein, ja, das ist jetzt auch so ein weiteres Standbein. Auch das ist nicht riesig, aber immer wieder kommen dann tatsächlich Anfragen, wo man sagt, ich muss jetzt eine Remote-Geschichte machen und ich will die gut machen. Und das heißt, ich habe gehört, du kannst das, kannst du uns helfen? Ich habe jetzt zum Beispiel kürzlich tatsächlich eine Produktion hier unterstützt, Training dafür gemacht und unterstützt. Das war ein Event, ist völlig abgefahrener Event, das Tuba Christmas 2020 in Los Angeles. Da gibt es einen Event, der normalerweise auf einer Bühne stattfindet und das ist ein Tuba-Konzert mit okay. 100 Tubas auf der Bühne. Das klingt erstmal völlig gaga, aber die machen dann halt Weihnachtslieder und das ist ganz toll. Mhm. Da sind dann aber wirklich illustre Leute dabei. Also wer die unheimliche Begegnung der dritten Art kennt, sollte sich da mal kurz die Sequenz angucken, wo die Menschen mit dem Raumschiff verhandeln über Musik. Das ist eine Partitur für Tuba und noch was. Der Mensch, der da Tuba gespielt hat, macht da auch mit bei diesem Event zum Beispiel. Ne, sowas. Also da sind diverse illustre Musiker und Musikerinnen dabei und das haben die halt jetzt remote aufgezogen mit, was weiß ich, 20 Gästen aus verschiedenen Ecken und cool. Hier noch eine Klasse Studenten und dort noch ein paar Profis und dort noch was und dann haben die da remote Interviews gemacht, hatten noch ein paar vorproduzierte Videos dazwischen und haben da eine und haben noch einen Videomenschen gehabt, einen Emmy Award-winning Videoproduzenten oder Live-Produzenten, der das dann alles für die gemacht hat. Und dem durfte ich dann mal eben kurz OBS Ninja vermitteln. Und der ist hinterher, ich glaube, ich habe remote noch keinen Menschen so breit grinsen sehen, als er dieses Tool dann verstanden hat und gemerkt hat, was damit alles möglich ist. Also das sind jetzt so gerade so die Baustellen, an denen ich bin und ja, ich würde schon ganz gerne mal wieder vor Ort Workshops halten, also so richtig. Das mit den Remote-Workshops, da haben wir uns ja mal überlegt, das ist auch noch nicht vom Tisch, aber es ist auch noch irgendwie, es ist nicht so simpel. Weil die müssen ja tatsächlich dann auch vom ganzen Konzept komplett anders aufgezogen werden. Und um das wirklich gut zu machen, und das wollen wir gut machen, muss das wirklich gründlich durchgedacht und durchgeplant werden.
Ja, wir haben einen ausprobiert, haben das mal gemacht, haben gesehen, welche Möglichkeiten es gibt, aber das geht besser.
Da geht noch mehr und ich will jetzt auch nicht unbedingt jetzt gleich hier irgendwie ich will da nichts Blödes abliefern, nichts Schlechtes abliefern. Da habe ich so ein mittlerweile so eine gewisse Ehre im Leib.
Wir wollen ja auch was, bieten, ne? Also genau. Es ist also nicht kostenlos insofern, und dann soll es auch gut sein.
Ja, insofern gibt es jetzt momentan halt das Direkt-Coaching-Angebot, Foto-Sensei und für Leute, die remote produzieren müssen. Und das werden gerade immer mehr, das kann man bei mir auch lernen. Das sind so die Dinge, die mich umtreiben oder umgetrieben haben.
Ja, also 2020 war Dinge, die ohne Covid nicht passiert wären. Also man kann sowas auch immer positiv sehen, immer vorbehaltlich. Es gibt einfach wirklich auch Tragödien in Familien mit diesem Thema. Bitte seid aufrecht, seid anständig, tragt eure Maske.
Ja. Da werden keine Chips gespritzt. Das ist bei uns tatsächlich, also bei mir ist es tatsächlich so ein, auch so ein Stück weit diesen Arschtritt habe ich mal gebraucht, mal wieder, um an manchen Ecken vorwärts zu kommen. Ohne wäre es trotzdem besser gewesen, aber man muss halt dann aus dem, was einem da quasi serviert wird, halt das Beste machen.
Und das ist wieder dieses Raus aus der Komfortzone, ne? Mit Einschränkungen leben und gucken, was man daraus machen kann und neue Wege beschreiten.
Und manchmal gehst du halt nicht aus der Komfortzone, wenn du nicht gezwungen wirst.
Natürlich. Ja, gut. 2020. Könnt ihr mal schreiben. Ja. happyshooting.de, Folge, ich muss immer nachgucken, 693, es ist abenteuerlich. Was waren so die einschneidenden und herausragenden Erlebnisse 2020 für euch? Schreibt einfach mal rein, können wir uns mal austauschen da.
Genau. So, jetzt kommen wir zu Michael nochmal. Wir erinnern uns an die letzte Sendung. War es die letzte, vorletzte? Ich habe es jetzt nicht griffbereit, aber der Michael baut im Ruhestand Loks aus diversen Materialien mit verschiedenen Röhren und Holz und Messing und Beton und so weiter und verkauft die, weiß noch nicht genau wo, aber er verkauft die mit, um damit die Aktion Menschen für Menschen zu unterstützen. Das ist eine Äthiopienhilfe. Mhm. Und dann hatten wir gesagt, Michael, mach doch mal hier Webseite und mach die Dinger da mal drauf, weil das könnte vielleicht auch interessant sein. Und wenn wir da in irgendeiner Form mithelfen können, unterstützen können, dann werden wir das auf jeden Fall tun. Und dann kam die Idee hier auf, wir könnten doch diese Loks verkaufen, beziehungsweise versteigern. Er hat uns jedem eine geschickt und das sind jetzt nicht irgendwie so Spielzeuge, sondern das sind so kleine Kunstobjekte und wenn man die anschaut, also ich sage mal im weitesten Sinne, sagt er selber Kunsthandwerk und diese Loks, die hat er dann jetzt hier auf seine Webseite getan. Ich muss gerade mal gucken, da sind sie, die er bisher schon gebaut hat. Ich weiß auch nicht, ob er jetzt auf Zuruf welche baut, aber das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Da ist jedes Ding ein Unikat und die sind auch schon mal 100 oder mehr Euro teuer. Ne? Da ist also richtig Arbeit drin und die sind für einen guten Zweck. Und wir haben dann gesagt, ja, das tun wir. Wir wollen die versteigern für einen guten Zweck. Das machen wir aber hier natürlich keine Podcast-Live-Versteigerung.
Nee, sondern, das
klappt nicht. Das klappt schon allein vom Zeitversatz her nicht. Aber Boris, du hast da mal kurz was auf deiner Webseite aufgesetzt.
Genau, ich hatte auch überlegt, was man da machen kann. Hab gesucht, ich habe ein kleines Plugin für meine Webseite gefunden, das ich einfach mal aktiviert habe. Ja, das ist nur auf Englisch. Ja, das ist nicht super schön. Aber ja, man kann da, ohne sich registrieren zu müssen, einfach mal Name, E-Mail-Adresse reinschreiben und ein Gebot abgeben. Mhm. Wir verlinken die Webseite. Es ist auch auf foto.ensonic.de von der Startseite aus verlinkt. Da kommt ihr dann zu Chris Lok und zu meiner Lok, wenn ihr da bieten möchtet. Und dann könnt ihr auf der Bieterseite einfach runterscrollen. Wie gesagt, Name, E-Mail-Adresse eingeben und ein Gebot abgeben. Und
ich zeige das mal kurz.
Genau, dann wird angezeigt, ob ihr der Höchstbietende oder die Höchstbietende seid oder nicht. Und dann wird der Preis erhöht. Das ist so ein bisschen wie bei eBay das Ganze. Und laufen tut das bis Ende 6.1., also am 7.1. läuft das aus. Und wer dann der Höchstbietende ist, der, weiß ich gar nicht, ob er dann automatisch eine E-Mail kriegt oder ob ich das dann erfahre, das werden wir dann gemeinsam lernen.
Genau, ich zeige das mal hier oben steht dann das Höchstgebot jeweils dran und man kann also hier dann ein Name, E-Mail, Web-URL ist, glaube ich, wenn man, keine Ahnung, wofür das ist, das fällt. Das ist halt in dem Plugin irgendwie drin. Und dann der Bid-Amount in Euro. Wenn ihr Bruchteile von Euros bieten wollt, dann müsst ihr da einen Punkt statt Komma nehmen, weil das irgendwie alles auf Englisch ist.
Ja, einfach ganz so Euros und gut.
Genau. Da ist jetzt noch keine Zahlung eingebaut, sondern da habt ihr dann tatsächlich am Schluss einfach, gibt es halt jemanden, der gewonnen hat. Und deshalb bitte auch keine Blödelgebote, sondern echte Gebote. Wir gehen davon aus, dass dann der Mensch mit dem höchsten Gebot das dann auch bezahlt. Da kriegt er dann von uns quasi eine E-Mail mit einer Kontoinformation.
Ganz genau.
Wir reichen das 1:1 durch. Das heißt, da wird sich keiner dran bereichern, sondern das geht dann direkt an die Aktion Menschen für Menschen als Spende von hier aus. Und ja, ihr könnt dann separat eben meine Log und die von Boris ersteigern, die sind, glaube ich, so, wie gesagt, wir reden davon auf jeden Fall. Also ich denke, dass
die sind so im mittleren Preisbereich, glaube ich, unterwegs.
Also um die 100 Euro rum. 50? Nee, die waren 90. Die fangen bei 90 an auf der Seite.
Ich glaube, unsere sind günstiger. Er hat das irgendwo geschrieben, ich weiß es nicht. Aber lasst euch davon nicht beeindrucken. Wir wollen
also das ist für eine gute sehen. Sache.
Genau.
Das ist für eine gute Sache, also macht da auf jeden Fall mal mit und seid da auch mal ein bisschen großzügig, weil es ist für einen wirklich guten Zweck und wir sammeln und reichen weiter und freuen uns, wenn ihr da mitmacht.
Bei mir ist es so, wenn ihr meine Lok ersteigert, dann werde ich bei Werten bis 100 Euro verdoppeln. Das ist jetzt mein Deal.
Und das mache ich auch. Das heißt, was ihr einzahlt bis 100 Euro, wird auf jeden Fall dann doppelt an die Äthiopienhilfe gehen.
Genau. Ich werde dann mit Michael schnacken, ob er eine Bankverbindung hat, wo ich das direkt hin überweise oder ob ich das über ihn mache. Das werden wir dann klären. Aber da bleibt kein Cent bei uns, sondern alles, was ihr da überweist, geht direkt an die Hilfe weiter.
Ja, Und wir freuen uns, wenn ihr da mitmacht. Und Michael freut sich sicher auch. Und die Aktion Menschen für Menschen freut sich.
Die freuen sich auf jeden Fall.
Ja. Gut, macht das mal. Link ist in den Shownotes, in der Beschreibung hier. Und das soll mal ordentlich was zusammenkommen.
Genau, lasst es knacken.
Genau, lasst es knacken.
So wie wir hier.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, wir werden nämlich wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr euch eine eigene Webseite bauen könnt, auch wenn ihr keine Ahnung davon habt, wie man eine Webseite baut, sondern wenn ihr so wie Michael eben sagt, Mensch, ich mache hier Dinge für einen guten Zweck und eigentlich müsste ich das auch mal auf eine Webseite stellen, damit man sich das mal angucken kann, damit man das sehen kann, vielleicht sogar auf absehbare Zeit mal bestellen kann oder zumindest mal Kontakt aufnehmen kann, wenn man etwas haben möchte oder wenn, ich weiß nicht, ob das jetzt geht, Michael, ich sage es hier einfach mal so,
das
vielleicht gibt es ja irgendeinen, eine Veranstaltung dann demnächst mal wieder, wenn das mit diesem Covid ausgestanden ist, wo man dich einladen kann, wo du dann ausstellen und verkaufen kannst. Wer weiß das und schon?
Das ist übrigens dann auch unsere Hörerseite für dieses Mal, weil der, das war ja das Schöne. Der Michael meinte, ja, ich weiß nicht so, kenne mich da nicht so aus. Und dann haben wir ihn so ein bisschen geschubst und dann hat es wirklich nur ein paar Tage gedauert. Dann war diese,
ja, und dann war diese Seite
mit,
da,
ja. Mit, also hier eine schöne Homepage, dann eben für die Äthiopienhilfe, da hat er dann
er hat halt auch Bilder schöne Fotos von gemacht, diesen ganzen Logs, hat die dann alle beschrieben. Eine
kleine Galerie.
Ne? Die haben alle irgendwie einen kleinen Namen und ein bisschen Text dazu und hat halt geschrieben, was er da macht, wofür er das macht und so weiter. Und zeigt natürlich auch andere Fotos von sich. Und das ist einfach, das ist einfach sehr schön. Und so kann eine Webseite einfach so entstehen und die kann man ganz spielerisch aufbauen und immer weiter erweitern. Und man muss sich keine Sorgen darum machen, ob das jetzt am Mac gut aussieht oder unter Windows oder in dem Browser oder in dem oder am Tablet oder am Smartphone im Hoch- und im Querformat. Das nimmt euch Jimdo alles ab. Ihr startet einfach mal auf happyshooting.de/Jimdo, kostenlos. Ich empfehle euch da durchaus mit dem Dolphin zu starten, auch wenn der in Summe vielleicht weniger Anpassungsmöglichkeiten hat als der Creator. Er ist aber wesentlich einfacher noch. Also wenn ihr wirklich einfach nur sagt, ich will Inhalte präsentieren, mir geht es um die Inhalte, um ein kleines Shopsystem oder einen kleinen Blog oder eben einfach so wie hier bei Michael eine Präsentation, ein Portfolio, dann nimmt den Dolphin. Der ist auch anpassbar, da sind diverse Module, ihr könnt entscheiden, ob der Titel mit Foto, mit Bild im Hintergrund, Bild links, ob der, wo der Text hin soll. Da gibt es verschiedene Layout-Möglichkeiten, es gibt verschiedene Galerien, es gibt verschiedene Dia-Shows, ihr könnt das Farbschema anpassen, die Schriftschemata noch anpassen. Da geht eine ganze, ganze Menge. Probiert das mal aus. Das ist kostenlos, bleibt dann auch kostenlos, ist dann halt nicht eure eigene Domain, ist halt irgend so eine Jimdo-Site-Domain. Und wenn euch das dann gefällt und ihr sagt, das bin ich von überzeugt, das will ich jetzt haben, dann schaut euch mal die kostenpflichtigen Pakete an. Mit denen könnt ihr dann eine vorhandene Domain, die ihr schon habt, verknüpfen oder eben eine Domain direkt über Jimdo dann auch bestellen. Das läuft dann bei DE halt über Denik zum Beispiel. Ist eine ganz offizielle Domain, die ihr auch später mitnehmen könnt, wenn ihr mal woanders hin umzieht, wenn ihr so weit gewachsen seid, dass ihr sagt, jetzt beauftrage ich eine Agentur, mir eine spezielle Seite zu machen oder sowas. Also ihr seid dann ja nicht gefangen dort, sondern könnt eure Domain dann ja auch mit umziehen, wenn ihr das wollt. Nur die Webseite, das wird schwierig. Die werdet ihr dann neu machen müssen. Deswegen schaut euch das mal an bei Jimdo. So wie der Michael das getan hat, das fand ich echt beeindruckend. Wir hatten da ganz locker einen E-Mail-Austausch gehabt und dann plötzlich kommt er mit einem Link rüber und zeigt uns seine Webseite mit den ganzen Logs drauf und es sieht einfach gut aus. Hat mir sehr gut gefallen. Probiert's aus. Wenn ihr euch diese kostenpflichtigen Pakete anschaut, dann müsst ihr mal gucken, in welcher Abstufung etwas dabei ist, was für euch interessant ist. Vielleicht steigt ihr es klein an oder ihr sagt, ja, ich will gleich all in gehen. Dann denkt auf jeden Fall an unseren Gutscheincode Belichtigung. Belichtigung mit zwei I's für 20% auf die erste Bestellung. Und dann könnt ihr reichlich sparen. Müsst ihr vielleicht ein bisschen gucken. Wir hatten ja letzte Woche oder vorletzte Woche einen Hörer, der eine Seite geklickt hat, aber den Code dann vergessen hat. Schaut genau, wo da irgendwie was mit Gutscheincode steht und benutzt den ruhig. Weil zum einen spart ihr 20% und zum anderen weiß Jimdo, dass ihr von uns kommt. Und das hilft uns wiederum.
Genau.
Win, win, win sozusagen. Das machen wir. Und wenn ihr auch so eine schöne Seite gebaut habt, wie jetzt in diesem Fall der Michael, könnt ihr uns die gerne mal schicken. Also den Link dahin an info@happyshooting.de und dann stellen wir die hier auch gerne vor. Und dann sagen wir Danke an Jimdo für den tollen Support.
Herzlichen Dank. Jetzt haben wir ein paar Fragen. Der Holger fragt, Frage an dich, Boris, zur Z7-2. Kann man endlich den Taster vom Joystick so konfigurieren, dass er eine andere Auswahl an AF-Messfeldern nutzt? Hatte an meiner D500 immer mehrere Felder für den Joystick und ein Feld auf dem AF-On-Button.
Nee, das haben wir tatsächlich im Slack mal ausdiskutiert, weil ich die Frage gar nicht verstanden habe. Aber es ist wohl so, dass man bei bestimmten Nikon-Kameras verschiedene Autofokus-Zonen haben kann und dann definieren kann, dass du, wenn du mit der einen Taste fokussierst, viele Felder hast und wenn du mit dem anderen fokussierst, vielleicht nur ein zentrales Feld hast. Also, dass du sehr schnell zwischen deinen verschiedenen Aufnahmesituationen umschalten oder darauf reagieren kannst, indem du einfach eine andere Taste drückst. Das geht bei der Z7 II nicht. Es gibt aber auch diese Autofokus-Zonen in dem Sinne nicht. Es gibt halt einen ganz kleinen, eine große Fläche mit Tier- und Menscherkennung oder die ganze Fläche und dann mit Tier- und Menscherkennung, aber keine flexiblen Zonen oder so etwas. Das hat die Kamera nicht.
Dann fragt der Thorsten, welche iOS oder iPadOS App nutzt ihr, um gegebenenfalls Moodboards zu erstellen? Das iPad wäre mir lieber, Sync brauche ich nicht und erst recht keine Speicherung auf irgendeinem Server. Es soll ohne eine Accounterstellung auskommen, Bilder und selbst erstellten Text aufnehmen können. Vielleicht auch nicht so hässlich, dass man sie nicht nur will. Was? Danke schon mal und noch ein frohen Weihnachtstag. Also ein Moodboard, ganz kurz zur Erklärung. Hier Wikipedia sagt, Moodboard ist ein wichtiges Arbeits- und Präsentationsmittel in Kommunikations- und Designberufen. Also letztendlich ist ein Moodboard eine Sammlung von Bildern, von Stilen, von Sachen, die man für Inspiration benötigt, alles. Wenn man irgendwas Farben, entwickeln Formen, will. Schriften. Farben, Formen, Schriften, genau. Also alles, was irgendwie nachher in irgendeiner Form helfen kann, die Stimmung zu setzen und ob das jetzt Set-Design ist oder ob das in der Werbung visuelles Zeug ist oder im Grafikdesign oder im Modedesign und so weiter. Also Moodboard ist erstmal so ein kreatives Tool im Prinzip und ich persönlich nehme da keine spezielle App, da gibt es wahrscheinlich Apps dafür, aber ich benutze da gar nichts Spezielles, sondern ich copy-paste mir das irgendwie in einen, ich habe hier Affinity Designer und packe mir das da in ein Dokument rein und fertig. Oder ich nehme tatsächlich die Notiz-App von Apple. Da kann man nämlich Bilder reinwerfen, sammeln.
Das wurde auch im Slack genannt, die Notiz-App. Widerspricht jetzt natürlich der Anforderung nicht online ohne Account und so weiter, weil natürlich hat man dann einen Apple-User-Account, wenn man in
dem Universum ist. Ja, aber er hat doch iOS oder iPadOS. Ja. Er hat das doch eh. Damit braucht er da nichts ganz.
Das habe ich tatsächlich auch schon gut. Habe ich auch schon gemacht. Das benutzen wir hier auch. Also das mache ich hier mit Tanja auch durchaus, wenn es dann darum geht, ein neues Möbel anzuschaffen oder sowas. Dann sammeln wir die Sachen dann in so einem Notizeintrag mit Screenshots und Link und so weiter. Das geht dann schon auch. Das ist nicht super, aber es geht. Was ich ansonsten genutzt habe, was jetzt aber auch der Idee ohne Account und so weiter widerspricht, ist, ich habe durchaus Pinterest benutzt und habe mir da einfach eigene Alben angelegt, wo ich dann Fotos gesammelt habe, wenn ich im Internet irgendwas gefunden habe und habe dann zum Beispiel mit meiner Schneiderin dann so ein Moodboard aufgebaut oder für meine Schneiderin aufgebaut, wo ich gesagt habe, guck mal, irgendwie ein Anzug in diese Richtung schwebt mir vor. Und dann hatte sie eine Idee im Kopf, was ich da brauche und welche Stoffe sie vielleicht besorgen muss. Und dann haben wir das darüber gelöst. Das geht dann auch. Aber so richtig eine dedizierte Lösung, die vielleicht sogar noch lokal läuft oder sowas, ist mir nicht bekannt. Also ich die Frage gerne an die Community.
Ich bin auch immer mehr irgendwie, ich versuche immer das mit Bordmitteln hinzubekommen, was ich tun muss und meistens reicht das komplett aus. Was weiß ich, Einkaufszettel zum Beispiel, Einkaufszettel mit Moni, geteilte Einkaufszettel, da gibt es jetzt Millionen verschiedener Apps und manche schwören auf den und das und da kann man es nach Regal sortieren im Supermarkt und was weiß ich.
Ja, oder wir haben halt diese Notiz-App.
Nee, die Erinnerungs-App ist das bei uns.
Ach so, kannst du auch machen.
Halt, Einträge machen, Häkchen machen, dann verschwindet das und das funktioniert und synkt auf die Uhr und was weiß ich alles. Also es ist ja egal. Die Frauke hat eine Frage und zwar schreibt sie, um analoge Bilder zu digitalisieren, steht mir eine Nikon Z6 und ein iPhone 12 zur Verfügung. Die Nikon hat den größeren Sensor und das iPhone mithilfe verschiedener Apps die bessere Software. Habt ihr Erfahrung mit welche Variante die bessere Qualität liefert? Vielen Dank für eure Antwort. Liebe Grüße, Frauke. Da hast du jetzt ungefähr 80 Faktoren, die da mitspielen. Also Frage 1, wie gut ist denn für dich gut genug? Also wie gut soll es denn sein?
Wie groß ist das negativ?
Ist die Frage, ist es negativ oder ist digitalisiert sie Bilder vom Foto? Ja, ja. Das könnte ja auch sein. Bei der Nikon Z6 hast du einen vollformatigen Sensor und wenn du da gutes Makro drauf machst, hast du natürlich die bessere Qualität, aber du hast auch den wesentlich größeren Aufwand. Bei einem iPhone 12 bist du mit, ja, ich sag mal, da brauchst du wahrscheinlich schon irgendeinen Vorsatz, um das zu vergrößern, also auch so eine Art Makro-Vorsatz. Ich persönlich würde es mit der Kamera mit dem vollformatigen Sensor machen, aber das, wie gesagt, das ist jetzt eine simple Antwort auf eine Frage, auf die es ungefähr 20 verschiedene Antworten gibt.
Und es ist halt eine Frage, wofür man es hinterher gebrauchen möchte. Korrekt. Also du hast es auch schon gemacht, du hast es den Guerilla-Scan genannt oder sowas, wo du mit dem Smartphone schnell mal negativ abgescannt hast. Ja. Du kannst es im Smartphone direkt ins Positiv wandeln und bearbeiten.
Da gibt es Tools dafür, die das machen.
Ja, Bildbearbeitung mit Kurven und teilweise fertige Tools und mit Look drauflegen. Ja. Und wenn es jetzt einfach darum geht, hier guck mal schnell was zeigen, in die Community setzen oder ich sag sogar kleinformatig drucken oder sowas, ist das überhaupt kein Problem. Mach's mit dem Smartphone. Da kommt es eigentlich mehr darauf an, dass du das ruhig hältst oder vielleicht auch an den Stativ hängst, dass es nicht verwackelt oder du eben eine gute Beleuchtung hast, dass es eine kurze Belichtungszeit hat, die du auch halten kannst. Das ist vollkommen ausreichend für die meisten Fälle. Und erst wenn es wirklich, wirklich, wirklich gute Fotos sind, die du wirklich gut archivieren willst, die du auch großformatig drucken willst oder wo du sonst was mit bearbeiten willst, da würde ich dann zur großen Kamera auf jeden Fall greifen. Ich ertappe mich durchaus selber, dass ich immer häufiger das Smartphone nehme, auch wenn ich ein Foto abfotografiere oder irgendwas mache. Ich mache zum Beispiel sehr häufig, wenn ich Bilder bearbeitet habe für einen Auftraggeber, jetzt für die Ranch erst neulich wieder, dann zeige ich halt das Ergebnis, so 3-4 Bilder am Bildschirm in Lightroom, ne, mit Taste N, einfach alle anzeigen, drumherum alles abdunkeln. Dann halte ich das Smartphone in einem gewissen Abstand, möglichst gerade hier für das große iMac-Display. Dann mache ich ein Foto davon und dann schicke ich denen das. Und da muss ich dann immer schon dazu schreiben, dass das noch nicht die fertigen Bilder sind, weil die würden das im Zweifel auch so nehmen und auf die Webseite stellen, weil es sieht einfach gut genug aus. Das ist schon verrückt. Mhm. Spricht nichts dagegen.
Gut, dann kommen wir zum Terminkalender.
Oh, haben wir was?
Den Terminkalender. Natürlich haben wir was. Das habe ich doch letztes Mal schon gesagt, dass wir noch einen Termin haben. Jetzt habe ich mir natürlich wieder nicht aufgeschrieben, wer es geschickt hat, aber das kam nämlich hinterher per E-Mail und jetzt weiß ich nicht mehr von wem. Egal, es ist eine Veranstaltung in Travemünde. Es ist eine Ausstellung, Fotografien von Wim Westfeld. Sea and Sirens heißt das Ganze. Die Schönheit der Meere und die Ästhetik weiblicher Körper in atemberaubender Konfrontation mit der Wildheit der Ozeane. Die atemberaubenden Fotografien zeigen die schönsten Meereswelten der Welt und mutige Models, die im Eva-Kostüm in die Tiefsee tauchen und mit Haien oder Krokodilen schwimmen. Zurzeit nur online zu besuchen. Da gibt es da einen Link. Das Ganze vom 19.12. bis zum 27.03. Wenn es dann mal wieder irgendwann physisch möglich ist in Travemünde, ansonsten, wie gesagt, auf dem Link zur Veranstaltung online.
Da gibt es so, übrigens in Schottland, wenn da jemand den Link nochmal wieder findet, bitte in die Kommentare schreiben. Es gibt in Schottland eine Gruppe von Fotomodels und Fotografen, wo sich gestandene Männer, also so richtig Schotten, wie man sich so einen Schotte vorstellt, so einen kämpfenden Schotte, so einen Klischee-Schotten, die ziehen sich...
Klischee-Schotten,
ja, Sinn und Titel. Ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll.
Klischee-Schotten, ja, geiler Titel.
Du weißt, was ich meine, ne? Also wie man sich halt so einen Highlander vorstellt, sag ich mal. So einen Typen halt mit Bart und ja. so ein Typ halt. Und die modeln tatsächlich in so Meerjungfrau-Kostümen, also Meerjungmann dann in diesem Fall, so richtig mit Schwanzflosse und zurechtgemacht mit Zöpfen und so weiter und geschminkt und richtig geil.
Und Meerjungmann mit Schwanzflosse wäre vielleicht auch ein interessanter Sendungstitel. Ja,
habe ich gesehen in der Dokumentation über Schottland und das fand ich total genial. Also wenn das jemand findet, die Bilder, da gibt es auch einen ganzen Kalender von, ich weiß nicht, ob die das jedes Jahr machen, sehr beeindruckend. Die stellen halt mal wirklich diese ganzen Klischees auf den Kopf und das ist richtig, richtig cool.
Mehr Jungmann mit Schwanzflossen. Lass mal einfach mal so stehen. Also wer nochmal zurück zum der Thema, wer Termine hat, darf die bei uns auch in den Terminkalender werfen. Der sieht übrigens so aus auf happyshooting.de/Terminkalender. Und dort könnt ihr A, hier mit dem grünen Knopf einen weiteren Termin eintragen oder B, ihr könnt euch hier aus dem, ja, über alles ist grün, das heißt, es sind mehrere Termine, die parallel sind. Und wenn man jetzt mal auf den 19. Dezember klickt, dann... Ja, Boris, jetzt hat sie auch erwischt. Dann sieht man alle Termine, die da stattfinden. Und da sind eine ganze Menge tolle Sachen eingetragen. Wenn ich jetzt mal in den Januar gehe, Februar, ne, das ist also, da sind also hier, ne, bis zum 17. Februar haben wir hier Termine drin. Und findet ihr da mit dem Link zur Webseite und so weiter. Also es ist eine coole Einrichtung, finde ich. Und danke, dass ihr da mitmacht. Wir freuen uns dann immer drüber, wenn ihr uns wieder Termine reintut. Auch wenn sie nur virtuell sind. Ist völlig in Ordnung. Virtuell ist cool, wie wir
wissen. Ist gerade die Zeit dafür.
Ja. So, wir kommen zur
richtig.
Ermittlung von einer Gewinnerin. Und zwar die 1-Aufgabe. Und ich. Moment. Was ist denn mein?
Ich blas mal das Horn hier. Und die Gewinnerklingel.
Sehr schön, ich habe nur den Gewinnerwürfel. Ja, das ist die Aufgabe 1. Die Aufgabe 1.
Die Aufgabe heißt 1, es haben aber mehr als 1 teilgenommen. Wir haben 18 qualifizierte Teilnehmer oder Teilnehmerinnen. Genau.
4 und so weiter. Und da werden wir jetzt ein Bild auswürfeln.
Achso, und was verlosen wir? Wir verlosen die Glaskugel, die du vorhin vorgestellt hast.
Und den Halter dazu, den diesen Saugnapf mit Stativgewinde.
Exakt. Mhm.
Ja, also 18 dürfen gewürfelt werden. Ich fange an. Ich. So, die 92 ist ein bisschen viel.
70.
Auch nicht so toll. 97, sag mal.
28.
Es ist immer noch zu viel. 83.
44.
41.
Bis zum neuen Jahr haben wir einen Gewinner. Oder eine Gewinnerin. Das dauert 27. Wir nähern uns.
Die 4.
Ha!
Die 4.
Die
4 ist von...
Erstes Türchen, Mittelabgriff.
Das ist von, ja, Mittelabgriff. Erstes Türchen. Ah, jetzt verstehe ich das Bild.
Ich dachte erst, das ist eine U-Bahn oder so.
Ja, ich habe es auch erst nicht kapiert. Aber ich meine, erstes Türchen gibt einen Hint. Und dann, wenn man genau hinguckt, sieht man die Perforation. Und da ist Pappe. Und es ist ein Adventskalender Türchen 1. Und nicht nur das, sondern der leuchtet von hinten.
Meinst du, er leuchtet von hinten?
Ja, natürlich leuchtet er von hinten. Dahinter ist eine Lampe oder ein Blitz, ganz klar. Guck doch mal diesen Kreis an, der da
sitzt. Das schimmert so komisch durch, ne?
Es ist eindeutig, ist das eine 1, die leuchtet. Es ist eindeutig ein Licht dahinter, da leuchtet was.
Aber müsste man da nicht sehen, was drin ist?
Ja, das ist ja vorher schon rausgenommen. Die Schokolade ist schon weggegessen.
Ach so.
Dann ist hinten, weißt du, hinten hat vielleicht ein Loch reingemacht.
Ja, ich verstehe. Die ist offen. Deswegen leuchtet das.
Das sind ja so durchsichtiges Plastik.
Ja, die Perspektive fehlt, ne, weil es exakt gerade drauf gehalten ist. Aber ist nicht. Ich verstehe.
Nein, ist nicht exakt gerade. Das rechte Türchen ist größer als das linke. Das ist schräg drauf. Du hast das Bild noch nicht ganz verstanden.
Ja. Ja. Ich meine oben unten.
Das Bild noch nicht.
Ich meine oben unten.
Weißt nö, das genau. Linke Türchen ist kleiner als das rechte Türchen.
Ja, das ist ja schräg, das ist ja horizontal. Aber vertikal ist nicht von oben oder unten. Deswegen habe ich unten nicht gesehen, dass die Tür aufgeklappt ist. Weißt du, wie ich meine?
Aber in der Mitte ist doch hell, da ist doch klar.
Dass ja, das war mir nicht so klar. Das hatte ich nicht verstanden.
Also, Herr Mittelabgriff, Sie haben eine Glaskugel gewonnen. Schreib an chris@happyshooting.de. Und dann werde ich das nächste Mal, wenn hier jemand von der Post kommt, das mitgeben. Ja, sehr schön, gratuliere. Also sind aber sonst auch noch tolle Bilder dabei.
Oh ja.
Wir haben eine Graffiti 1, zum Beispiel.
Mhm.
Von 1, nee, von Kati.
Von 1.
eins von vielen. Auch da durch die Schärfe quasi eins rausgepickt, was immer das auch sein mag, Knöpfe von irgendwas.
Ja, irgendein Muster,
keine Ahnung.
Riffelt, eine Verzierung.
Euro mit ein Euro ganz, ganz hart von der Seite beleuchtet, dass er quasi fast nichts hell ist, nur der Rand oder die Ränder.
Quasi nur die Kontur.
Genau. Eine Weihnachtskugel, eine Eins.
Die Weihnachtskugel finde ich übrigens sehr schön mit dem rot-grünen Kontrast.
Weihnachtskugeln sind auch immer Selbstporträts. Da sieht man nämlich noch die Person hier.
Ist aber zensiert, weil dieser Eisring da direkt durchgeht. Eine Eins, die zwar nicht gewürfelt ist. Gewürfelt ist ja die Zwei, aber wir gucken von der Würfel auf die Würfelseite mit der Eins. Ist auch sehr schön.
Hier, Eins fehlt, heißt das Bild. Ja, das ist Mensch, ärgere dich nicht oder sowas.
Genau.
Da muss noch eins rein, aber die zwei gewürfelt und das geht nicht.
Genau.
Du brauchst nämlich eine Eins. Was haben wir hier? Ein Kirchturm?
Um ein Uhr. Das finde ich auch schön. Da musst du erstmal rausgehen, genau um eins. Ne? Das ist auch schön.
Oh, das ist doch eine Montage. Da ist doch geschummelt bei diesem. Auch Mensch, ärgere dich nicht.
Alles bestimmt ganz scharf geblitzt und ganz kurz belichtet.
Und 300 Versuche, bis das genau...
Ja, natürlich. Also wir sehen einen fliegenden Würfel.
Nur eins nehmen.
Oh, ja, Weihnachtsplätzchen. Ja, Weihnachtsplätzchen. Aber
Das ist ein Grundgesetz, dass das nicht geht, nur eins nehmen.
Ja, das kann man schon. Aber hier zum Beispiel auch schön. Es ist relativ auf der dunklen Seite das Bild, aber auch schön gemacht mit den Kerzen im Hintergrund. Also auch ein bisschen überlegt, wo man das Bild macht. Das finde ich auch schön. Mhm.
Aber dazu bitte mal eure Kommentare. Kann man nur eins nehmen? Geht das?
Ja, ich sag ja.
Ich behaupte, nein, das geht nicht.
Immer nur eine Dose.
HS, die Nummer 1, na siehste.
Ah, sehr schön.
Oder ist das eine ungehörte Folge? Und deshalb ist da eine 1 dran.
Ja, wir sehen ein Smartphone mit einer Kachelübersicht von Podcasts, darunter eben auch unser Podcast und da ist eine 1 dran. Ich nehme an, dass es eine neue Folge ist.
Ich vermute das auch. Das heißt aber, dass er bei Gegenlicht-Podcast nebendran noch 32 ungehörte Folgen hat. Naja, verstehe ich nicht. Eins, uneins, kein Paar oder doch zu zweit. Ein Maschendrahtzaun mit einem Handschuh und trübes Wetter.
Es könnten aber auch zwei Handschuhe sein, die nur aussehen wie einer. Gutscheinsystem. I put the 1 in Gutscheinsystem, würde ich mal sagen.
Ach, jetzt verstehe ich Maya. Das.
Krude Maya. In Gutscheinsystem ist auch 1 drin. Ja, das finde ich schön.
Ein Rubbellos, eine 1 gewonnen. Was auch immer das bedeutet, wahrscheinlich nichts.
Übrigens bei dem Gutscheinsystem wieder Belichtung. Ich vermute automatische Belichtung. Weißes Papier,
ist zu dunkel,
sehr
ne?
grau.
Darf ein bisschen heller.
Da würde ich tatsächlich eine Blende oder anderthalb draufgeben an der Stelle.
Ja, würde ich auch tun. Ja, rubbellos, dann haben wir noch ein Blatt, Adventskalender, Türchen 14, Whiteout, das einzige Blatt am Baum, stemmt sich gegen den Winter. Ja, wir haben hier in der Gegend auch noch so Buchenhecken, aber bei uns ist eh noch nicht richtig Winter, bei uns hat es dieses Jahr noch, glaube ich, erst einmal gefroren oder so, bei uns wächst noch Salat im Hochbeet, so einfach, so, wir können jetzt noch frischen Salat ernten. Und da gibt es um die Ecke so ein paar Buchenhecken, wenn man rüber zur Lebenshilfe geht, da wo wir immer bei den Workshops Mittag gegessen haben. Und da sind alle Blätter noch dran. Die sind zwar jetzt auch
verrückt, ne?
Orange, aber sind alle noch dran. Und eine 1.
Sieht aus wie
auf so einem Electronic Ink Display, 4 mm hoch. The visible structure is the cover layer. The actual pixels are not clearly visible. Ist ja mal geil.
Ist irre, ne?
Sieht aus wie so eine 1 hinter so einem Badezimmerfenster.
Ich dachte auch, dass das hinter Glas ist, hinter so einem rauen Glas, irgendwie eine gedruckte 1, aber ja, stark.
Hier fehlt eine Tablette in einem...
Auch immer schön, ne? Eine Wiederholung, die unterbrochen wird.
Hier ist nochmal. 2 mal 1 macht 11. Adventskalender. Nee, so rechnet man nicht, so funktioniert das nicht. Ja, ihr habt toll mitgemacht, wir freuen uns auf jeden Fall darüber. Aber die am Anfang auch noch, die haben wir übergangen. Kai Uwe, wie viele Plätzchen sind anders?
Auch hier 1. Sind Plätzchen, also Weihnachtsbaumplätzchen nebeneinander und 1 ist anders.
Eine Umsetzung der klassischen Regel, einer klassischen Regel aus der Gestalttheorie. Ja. Hier haben wir eine Nummer 1 Autografik, eine Kamera Kodak Junior mit Sina F auf Fuji FB100C aufgenommen, dann das Negativ abfotografiert. Die Kamera ist 100 Jahre alt und funktioniert noch. Ja.
Schon sehr bearbeitet von den Farben her.
Ja, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall toll, dass ihr hier schön mitgemacht habt. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Und nächstes Jahr gibt es dann weitere Sachen zu gewinnen.
Genau.
Und wir sagen Dankeschön. Und überhaupt sagen wir jetzt an dieser Stelle Dankeschön an alle, die hier mitmachen. Das ist jetzt nochmal der große 2020-Dank für ja, alle, die hier im Slack mithelfen, die hier Korrektur lesen, die Bot-Bedienung machen, Kommentare abgeben, die Shownoterinnen und Shownoter natürlich, unsere Elfen, unsere Helfen-Elfen. Was weiß ich, ich habe sicher ganz viele vergessen, aber ihr seid klasse. Natürlich euch, die uns unterstützen hier bei, entweder sei das jetzt mit dem iTunes-Review oder über Social Media uns Laune halten, Fragen schicken, Fragen einsenden, im Slack Fragen reinpacken, uns mal was von der Wunschliste schenken, uns mal auch Phonic Credits über den Zaun werfen oder vielleicht doch irgendwie einen Dauerauftrag einrichten. Das ist alles gerade jetzt 2020
hilft.
Alles super, alles hilfreich, auch wenn es kein Geld ist, sondern nur in Anführungszeichen nur andere Dinge, die sind genauso viel wert.
Und vergesst nicht, guckt auf foto.ensonic.de, da findet ihr den Link gleich am Start für einen guten Zweck.
Haut rein, bis zum Ende des 6. Januars, glaube ich, war es, läuft diese Auktion. Und
Also ich habe eingetragen, ich habe eingetragen 7.1., aber ich glaube, dann ist es um Mitternacht am 7.1. Ende, ich weiß es nicht genau.
Falls die das Höchstgebot ein Spaßgebot sein sollte, bitte tut's nicht. Ne? Also da, wenn da jetzt jemand irgendwie 1.000 Euro reinschreibt und hinterher sagt, nö, dann, wir haben, das können wir nicht überprüfen, werden wir das ans Zweitgebot geben. Das sowieso, aber dann werden wir es ans Zweitgebot geben und so weiter, bis das dann.
So. Wenn ich die rausfinde, du versprichst da Sachen, das weiß ich nicht.
Du kriegst pro Gebot eine E-Mail, da stehen die Höhen drin, das kriegst du schon hin.
Ich schau mal. Wir.
Ja, das war's für 2020.
Das war 2020.
Wir wünschen euch einen guten Rutsch, kommt gut rüber ins nächste Jahr. Ja, und dann sagen wir 3, 2, 1 und eine 1 und
die 1. Happy Shooting. Frohes neues Jahr.